Episode 192 von Win2Day Hockey O'Clock. Lessons in Coaching. Erfolg und Misserfolg. Mit dem Trainerteam der Steinbach Black Wings, Linz, Phil Lukas, Max Hütsch und Jürgen Penker.
Win2Day Hockey O'Clock.
In diesem Augenblick wird es jetzt richtig hitzig. Und die Scheibe kollert über die Linie.
Mittendrin statt nur dabei.
Das ist unglaublich, was die vier zelebrieren.
Es ist eine ganz besondere Folge von Win2Day Hockey O'Clock und nicht nur deswegen, weil sie exklusiv für über eine Woche auf blackwings.at bzw. den Social Media Kanälen der Steinbach Blackwings Linz laufen wird, sondern weil es eine Weltpremiere ist. Erstmals in der Geschichte des Win2Day Hockey O'Clock Podcasts steht mal ein kompletter Coaching-Staff zur Verfügung. Einzeln durfte ich schon mit jedem von euch sprechen, aber jetzt tatsächlich in einem kleinen, aber feinen Quartett. Das ehrt mich extrem, dass ich hier bei euch sein darf, dass ihr euch hier vor einem Game Day ein klein wenig Zeit nehmt. Und bevor ich dann zur Einzelintroduction komme, das Ganze nennt sich Lessons in Coaching. Was ihr in euren Coaching-Karrieren lernen konntet bisher und vielleicht auch miterlebt habt als aktive Spieler. Alle drei sind so am Sweet Spot der Coaching-Karriere, noch nicht zu weit von der Playing-Career entfernt und aber schon veteranisiert, was das Coaching-Business anbelangt. Und dass es der Coaching-Staff der Steinbach Black Wings Linz ist, das ist, glaube ich, schon bekannt, beziehungsweise hat man auch dem Coverbild schon entnehmen können. Aber es ist erstmal der Head Coach. Da freut es mich außerordentlich, weil Phil, du bist ein klein wenig hinter Greg Holtz zurückgerutscht, was irgendwie Sendeminuten auf Hockey O'Clock anbelangt. Du hast ein über 7-stündiges Special gehabt. Greg Holtz hat dann ein 10-stündiges aus seinem rausgeholt. Es ist immer wieder ein großes Vergnügen, mit dir über Hockey zu lernen. Auch, weil ich immer wieder so viel von dir lernen darf. Schön, dass du Zeit nimmst.
Die Ehre ist wie immer auf meiner Seite, Martin. Freue mich immer, wenn wir uns über Eishockey unterhalten können und Holsti ist eine Legende, somit kann ich mit 10 Stunden bei ihm leben, wenn ich hinter ihm sitze.
Der zweite im Bunde, man nennt ihn den George Clooney der Assistant Coaches. Er ist der längst dienende Assistant Coach in der Winter Day Ice Hockey League, einer der erfolgreichsten und nicht nur toller Coach, sondern einfach noch ein unfassbar toller Typ. Auch er war schon bei Winter Day Hockey O'Clock zu Gast und deswegen freut es mich noch viel mehr, dass du erneut Zeit nimmst, ein klein wenig über Eishockey zu plaudern. Max, schön, dass du da bist.
Danke Martin für die sehr nette Worte. Ich gebe dir die 100 Euro danach. ich freue mich sehr, dabei zu sein mit dir und natürlich mit der Jürgen und der Philipp auch. Ich freue mich.
Den dritten im Bunde hast du vorweggenommen und da muss mich einmal kurz erheben und dann auch verbeugen. Es ist der erste Österreicher, der sich einen Stanley Cup Ring verdient hat. Er ist Mitglied im Goalie Excellence Department der Florida Panthers, ist höchst erfolgreich unterwegs als Scout, ist einer der anerkannt besten Torhütertrainer Österreichs, ein veritabler Experte aus seinem Gebiet. Auch wir durften schon miteinander plaudern und auch bei dir, Jürgen, freut es mich immer wieder, wenn wir ein klein wenig über Eishockey sprechen dürfen. Schön, dass du da bist.
Martin, immer Ehre mit dir. Na, freue mich voll, dass wir das machen.
Bin sehr gespannt, weil ich selber nicht genau weiß, wo das hingeht und wo das auch hinführt. Um das eingangs Erwähnte nochmal ein klein wenig zu sekundieren. Teil 1, den wir jetzt besprechen, Lessons in Coaching, Erfolge und wie man vielleicht auch Erfolge prolongieren kann, das zeichnen wir jetzt auf. Das erscheint auf blackwings.at und den Social-Media-Kanälen der Steinbach Blackwings Linz. Wenn ihr das jetzt hier zum ersten Mal auf eurem Winter-Day Hockey O'Clock Podcast-Channel hört, dann einfach dranbleiben, denn hier direkt im Anschluss folgt Teil 2 und da reden wir über die Misserfolge. Das werde ich den Social-Kanälen und der Website der Blackwings ersparen. Also die Misserfolge, die gibt's dann in Anführungszeichen exklusiv bei Hockey O'Clock im normalen Podcast-Feed. Deswegen wollen wir uns gleich mal Erfolgen auch zuwenden. Wie schafft man's, zu Erfolg zu kommen als Coach? Wie definierst du, und ich muss beim Headcoach anfangen, Erfolg?
Also zuerst einmal, bei mir rennt jetzt gerade das Radl, nachdem du angefangen hast zum Reden über die Geschichte, die wir jetzt machen. Und allein die Tatsache, dass wir in Verbindung gebracht werden mit erfolgreichen Coaching, in meiner doch noch sehr jungen Karriere als Coach ehrt und schon. Ich glaube, das spreche ich für uns alle. Was macht, wie definiere ich jetzt von meiner Seite, aber ich glaube, ich spreche schon für uns alle hier, weil wir doch sehr viel Wert darauf legen, dass wir dieselbe Sprache sprechen. Wie definieren wir Erfolg in unserem Staff? Ich glaube, das Allerwichtigste ist immer, Leute wollen immer hören, Saisonziele und Results und Outcomes und so weiter. Und wir reden ähnlich wie viele andere Coaches auf dieser Welt immer wieder über den Prozess. Und dieser Prozess ist kein kurzer, sondern eher ein langwieriger. Und hier kann man keine Schritte, sage ich einmal, übergehen, sondern man muss bereit sein, Schritt für Schritt diesen Prozess Jahr um Jahr wieder durchzugehen. Und so das Kollektiv zueinander zu bringen. Und am Ende des Tages ist, glaube ich, unser großes Ziel, tatsächlich aus jedem dieser 25 verschiedenen Individuen das maximale Potenzial herausholen zu können. Und wenn uns das gelingt und aus diesen 25 oder 27 Athleten ein funktionierendes Kollektiv zu schaffen, ich glaube dann, ich bin davon überzeugt, dass sich dann die Resultate, diese Outcomes von selber erledigen und wir sage ich einmal, unseren Leistungen dann auch gerecht werden können.
Marc, du hast so viele Erfolge als Assistant Coach mitbegleitet, nicht nur jetzt im aktuellen Trainerteam, du warst wichtiger Baustein der Meistermannschaft aus der Saison 11-12. Wenn man zu diesem ultimativen Erfolg kommt, und das ist im Regelfall der Meistertitel in der Winter Day Eishockey League, wie definiert sich Erfolg danach oder wie verändert sich die Definition von Erfolg? Muss man dann immer Meister werden, weil es nur noch das gibt, oder gibt es auch Erfolg nach dem Erfolg?
Ich glaube, nach dem Erfolg, die nächste Saison, ich glaube, am Anfang der Saison, man muss immer eine Bild haben, eine Vision haben. Und für mich Erfolg ist, wenn täglich man einen Schritt macht in die Richtung von diesem Bild, von dieser Vision, was man hat als Trainerteam. Und es ist unmöglich, das weiß jeder, dass man kann nicht jedes Jahr einen Meistertitel gewinnen. Aber man muss...
Salzburg würde jetzt sagen, stimmt nicht, aber das ist eine andere Geschichte.
Ja jedes Jahr geht's nicht. Ich meine, du kannst, ja, sicher kannst du drei Jahre auch hintereinander. Salzburg hat das geschafft, aber ich meine grundsätzlich, die Gedanken sind, wie der Phil gesagt hat, eine tägliche Ziel, das man versucht zu erreichen jeden Tag. Und am Ende des Tages, am Ende des Jahres, das spielt so viel Rolle in dem Erfolg am Ende der Saison, ob das Verletzungen sind. Es gibt so viele Sachen, die eine Rolle spielen, dass man muss fokussiert sein jeden Tag und versuchen, Schritt für Schritt zu deinem Ziel zu kommen. Und wie man gesagt hat, nach die 2012-Saison, glaube ich, waren wir leider im Halbfinale, sind wir ausgestiegen. Aber man sagt dann nach der Saison nicht, dass es einfach ein Erfolg oder nicht Erfolg war. Man muss das ganze Saison anschauen und dann selber analysieren. Und darum, wie der Luki gesagt hat, ich glaube, das ist eine Sache von jeder Mannschaft, hat verschiedene Budget, verschiedene Ressourcen und man versucht einfach, die Beste von jeder Spieler zu rausholen. Und wenn man das schafft, am Ende der Saison kann man stolz sein.
Erfolg ist so einfach, weil es jeder versteht, was damit gemeint ist, und dann wiederum so facettenreich. Und vielleicht schaffen wir es auch im Laufe dieser Unterhaltung, das ein klein wenig aufzubrechen und dann wirklich auf die kleineren Einheiten auch einzugehen. Aber Erfolg ist gerade bei dir, Jürgen, so extrem spannend, weil du Teil einer Organisation bist, die diesen größtmöglichen Erfolg im Eishockeysport hatte, nämlich den Stanley Cup zu gewinnen. Und im Jahr davor so knapp dran war, den Stanley Cup zu gewinnen. Und mich würde vor allem diese Finalserie gegen die Vegas Golden Knights, die letztlich verlorene, dieser Magengrubenschlag, der dann vielleicht auch erst recht noch ein paar Kräfte freigesetzt hat, um dann zu diesem großen Ziel zu kommen, interessieren. Wie ist innerhalb der Florida Panthers Organisation nach dem verlorenen Stanley Cup Finale resümiert worden? War das ein Erfolg? Oder ist es als Misserfolg interpretiert worden, weil man diesen letzten halben Schritt eben nicht mehr gehen konnte?
Ja, ich krieg's natürlich nur mit, wenn ich mit den Leuten rede. Ich war nicht so viel drüben. Aber ich glaube, es war so ein richtiger Aufbau von einem Ding. Vor 3 Jahren haben wir die President Trophy gewonnen, sind Erster geworden in der ganzen Liga und dann ein Jahr später sind wir im Finale gewesen. Und es war sehr interessant mitzuerleben. Es war so wie aufgebaut. So, jetzt haben wir das geschafft, haben einen riesen Dämpfer gekriegt, wir müssen lernen davon und dann ist nächstes Jahr ins Finale gegangen. Schlussendlich hat es nicht gereicht und man hat wieder lernen wollen davon und das haben es geschafft und dann haben wir gewonnen. Ich möchte noch anhängen vom Erfolg jetzt für mich persönlich als Trainer, ist voll interessant, weil wenn man sagt Erfolg als Trainer, man kann, Erfolg ist so schwer zum Definieren als Coach für mich, weil ich sage, man braucht eine gewisse ein System oder eine visuelle Vorstellung, wie man coachen will. Man braucht ein System, was will man lernen, wie soll der Tormann ausschauen, System, Gameplan und so Sachen. Aber für mich persönlich ist Erfolg als Coach, wenn ich meinem Weg treu bleibe und versuche jeden Tag diese Vision weiterzuentwickeln und wieder rauszuholen. Aber man hat so viel Misserfolge auch als Coach. Und dass man da seiner Linie treu bleibt und versucht, den Weg weiterzugehen und daran zu glauben, dass wenn man das konstant weitermacht, dass es auch wieder in die andere Richtung geht. Und ich glaube, das ist für mich, Erfolg ist für mich, das ist für mich ein großer Teil, was für mich Erfolg persönlich heißt als Coach.
Was wir sicher über die nächsten 1,5 Stunden auch versuchen werden, ist dann letztlich dazu kommen, wenn man einen Weg hat, aber mit dem dann vielleicht nicht zu dem Erfolg kommt, obwohl man sich versucht, treu zu bleiben. Auch das ganz spannend, wie das Ganze eintreten kann. Aber in der Vorbereitung auf dieses Gespräch überlegt, dass ich versuche, einen Conversation Starter einzuladen. Und wer besser geeignet als ein Championship-Winning-Head Coach? Es ist natürlich Greg Holtz, den ich gebeten habe, mal aus seiner Sicht. Und wir sprechen über 50 Jahre, die er das hiesige Eishockey geprägt hat, dass er mal versucht, Erfolg zu definieren und vielleicht auch Faktoren, die wichtig sind, um zu Erfolg zu kommen. Da würde ich gerne kurz mit euch reinhören und dann plaudern wir darüber.
Okay, first of all, I would say, the players that are brought into the team, this is absolutely essential. Not only do they have some talent, their character. What kind of team players are there? How do they react when things aren't going well? You can't have one or two bad apples with bad attitudes because then you're going to have 5 because they will drag players in. So it's getting the right players, home and import players. That's number one. Number two for me is you got to practice fast. You have to practice tough. You have to be in shape. If you're not in shape, you're going to have a lot of bitching and whining because they're going to be unhappy with themselves. So you have to practice tough, and the players get used to practicing hard. They don't want to practice soft. Very important. Now, the defensive part of the game, which I did learn pretty quick when I took over in Felek in 2002, thinking offense is going to bring more fans into the rink, I was wrong. Sure, it's exciting. What brings the fans back in is when you win. So you have to make sure, how do you play without the puck? Because there is one puck in the game. And the players we work with now, young or old, they ask me, well, coach, what kind of question is that? There's one. Yes, there is one. So when you don't have the puck, what do you automatically do? You back check through the dots in the middle into your house, organize your defense, and that is where the offense begins. So we always had a rule, which I learned. If we're defensively strong and we have good goaltending, consistent goaltending, you don't have to be fantastic, but you want to be consistent. And if you can score 3 goals, you can win a lot of hockey games. So that was the key for me. Getting the right players, the right character. Being in shape is enormous. And of course, being defensively strong. Obviously, you have to have offense too. You have to be able to play good defense.
Und weil es Greg Holst ist und weil bei ihm so viel ins Rattern gekommen ist, auch durch die Auflistung dieser vielen Gründe, und da merkt man schon mal, wie hochkomplex die Sachlage ist, um ein, du hast es angesprochen, Team aus 25 Individuen auf den kleinsten gemeinsamen Nenner irgendwie zu bekommen, der dann eben Erfolg lautet und wie man dorthin kommt und was am Weg dorthin alles passieren kann, das ist eh unfassbar. Und es ist Greg dann noch viel tiefer eingetaucht, aber weil er ins Nachdenken gekommen ist, hat er dann gesagt, oh Martin, du musst übrigens das auch noch verwenden. Das ist mir jetzt noch eingefallen, hat er dann ein paar Stunden später geliefert. Deswegen ein kurzes Add-on noch von Greg Holst zum Thema Erfolg.
After mentioning 3 very important components of coaching and trying to create a successful team, as we talked about, getting the right players, practicing fast and tough, being in great shape, and of course, playing solid defense. Those are essential. But also what's really, really important is creating an atmosphere where the guys really want to come to the rink. It's so important. Playing 4 lines as much as you can, keeping up the speed, so important that every player feels like they're a part of the success of the team, that they're part of the team. Everybody has a role. Yes, practice fast, tough, but it also has to be fun. I mean, NHL players talk about, hey, we have to have fun too. It is a game. I know there's lots of pressure, but the balance between hard work and fun, pressure, making the guys, creating a great atmosphere for the guys to want to come to the rink. So with those first 3 components, adding on the atmosphere, how a coach and the coaching staff creates an exciting, fun, honest environment is absolutely essential to success.
Und da möchte ich durchaus bewusst mit dir, Marc, anfangen, nachdem du der längst gediente Coach von allen 3 hier bist und eben auch die ganz großen Erfolge als Coach miterlebt hast. Gibt es so einen kleinsten gemeinsamen Nenner? Oder gibt es vielleicht, weil Greg so viele verschiedene Komponenten von Erfolg angesprochen hat, gibt es da vielleicht eine Komponente, die wichtiger ist als andere? Oder wo du das Gefühl hast, immer dann, wenn wir in Shape waren, waren wir gut. Immer dann, wenn die Atmosphäre gepasst hat, waren wir gut. Immer dann, wenn hart trainiert worden ist, waren wir gut. Gibt es eine Komponente, die über andere herausragt? Oder es ist immer die Summe des Ganzen?
Ich glaube, der Greg hat ein bisschen geredet über teilweise ein bisschen taktisch quasi und dann auch über Charakter von der Spieler. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass dass der Trainerteam eine Kultur, bestimmte Kultur haben will in der Mannschaft und dass wir Spieler holen, die in diese Kultur reinpassen. Und er hat ein bisschen über Ehrlichkeit geredet von der Trainer, dass wir als Trainerteam ehrlich mit den Spielern reden. Die wissen, dass wenn die kommen in der Eishalle, ja, wir wollen Spaß haben. Ja, dazu harte Arbeit. Das Balance ist ja sehr wichtig. Aber im Großen und Ganzen für mich ist es alles unter einem Schirm und das ist die Kultur, was man aufbaut und was man haben will. Und wir sind verantwortlich, dass die verstehen, was wir haben wollen für eine Kultur und dass die das genießen auch, dass die das leben, das Kultur in der Eishalle, abseits der Eishalle. Dass die das, ich hasse das Wort verkaufen und kaufen, weil es ist nicht ein Verkauf und ein Kauf, aber dass die Spieler freuen sich in Linz zu spielen und wollen ein Teil von dieser Kultur. Und wenn du das hast als erster Schritt, dann gibt's so viel andere Sachen, die ein Teil zum Erfolg sind. Ja, die Taktik ist wichtig. Wir müssen die Mannschaft anschauen und was haben wir für Spieler, wie wollen wir spielen, was bringt uns die meisten Erfolg. Aber grundsätzlich der erste Schritt für mich ist was für eine Kultur, dass man haben will und ob man Spieler hat, die passen in diese Kultur rein.
Und es ist ganz spannend, dass du dieses Wort jetzt auch in die Runde geworfen hast. Kultur ist ja ein Buzzword, das viel zu oft auch sehr, sehr loose dann auch verwendet wird. Und dann wiederum habe ich gerade dieser Tage das große Vergnügen gehabt, mit Harry Lange zu sprechen, dem Headcoach von Moser Medical Graz, den eines, der auch von einer Winning Culture und dem Etablieren einer Winning Culture gesprochen hat. Also auch da steckt das Wort Kultur drinnen. Als es jetzt darum ging, bei euch drei, und das ist kein Geheimnis, dass ihr auch privat sehr, sehr gut befreundet seid und wahrscheinlich funktioniert dieses Werk auch deswegen so gut, weil man sich, ich glaube, nach all den Jahren zusammen sein, zusammen leben, zusammen spielen, zusammen coachen, de facto blind versteht. Aber als es darum ging, für euren Staff eine Kultur zu erstellen, wie muss man sich das vorstellen? Wie ging man da vor?
Darf ich kurz nur dazu sagen? Ja, ich war Trainer und ich war dabei bei den 2012 Meistertitel. Aber ich habe mit Lucky gespielt und wir haben einen Meistertitel gewonnen als Spieler. Und man lernt sehr viel von diesen Situationen. Und wir waren eine Gruppe, wenn wir jung waren, von Peitner und der Bobby Lucas. Und da war gewisse Spieler innerhalb dieser Mannschaft, die richtig Siegertypen sind. Und ich glaube, diese Kultur, man faked es nicht, du bist dich selber, aber wir haben, glaube ich, ziemlich jung gelernt, was man braucht, um Erfolg zu haben als Spieler. Und das lebst du, dass du weißt, was es ist, aber zum Definieren genau der Kultur, ja, wir können durchgehen und bestimmte Punkte aufschreiben, aber es ist einfach eine Erfahrung, was man hat und man weiß, wie hart du musst arbeiten, was man braucht für bestimmte Spiele, wie die Einstellung sein. Für mich ist Kultur eine Einstellung. Und das ist, was ich dazu sagen will, zu dieser Word Kultur, weil es ist ein Word, was sehr viel bedeuten kann.
Nimm uns trotzdem mal mit. Tag 1, yeah, der Head Coaching Tätigkeit von Phil Lucas. Du musst ja nicht, dass du es müsstest, aber dich kennend, glaube ich, dass du auch für dich versucht hast, anhand gewisser Parameter dann auch Entscheidungen zu treffen. Ob das dann schon die Kultur ist, darfst du jetzt gleich selber beantworten. Aber was sind vielleicht auch Leitlinien eurer Coaching-Philosophie, eures Seins?
Ich glaube, das ist die ultimative Frage, in der es, glaube ich, in jedem Coaching-Staff oder in jeder Organisation geht, oder zumindest ist bei uns so. Und nichts anderes hat der Holste hier versucht zu vermitteln. Das ist, ich glaube, der Marc hat es angesprochen, der Banks hat es angesprochen. Am Anfang geht es einmal darum, dass wir eine Vorstellung bzw. eine Vision haben sollte. Wie stellt man sich das vor, dass sich die Mannschaft oder die Organisation nach außen hin präsentiert? Wie soll die ausschauen? Wie soll die spielen? Und was ist einem wichtig? Ja, und ich denke nicht, dass das am ersten Tag passiert ist, dass ich das aufs Papier geschrieben habe, aber der Marc hat jetzt auch etwas Schönes gesagt, weil das ist etwas, was sich entwickelt über die Jahre. Wir sind wir sind die wir sind aufgrund unserer Erfahrungen. Das fängt mit dem Elternhaus an und das fängt an mit den Leuten, mit denen wir umgeben waren durch unsere langjährigen Karrieren, wo so viele Persönlichkeiten dabei waren, die mich unterstützt haben damals in meiner Captaincy, die wahrscheinlich mehr Captain waren als ich zu meiner Zeit und extreme Leader-Typen waren und so zur Seite gestanden sind und die auch immer wieder das vorgelebt haben, was unsere Kulturidentität, nenne ich es jetzt auch gern, widerspiegeln soll. Und Somit nehmen wir diese Erfahrungen mit und natürlich habe ich mich irgendwann einmal hinsetzen müssen und wichtig ist es schon für uns, das Ganze dann einmal auch vor Augen zu haben, beziehungsweise, dass die Spieler das auch vor Augen haben. Und du hast jetzt nach diesen Grundsäulen jetzt gefragt, wenn es mich nicht täuscht, und man muss ja als Coach, sage ich, immer alles so simpel wie möglich und so schnell wie möglich auf den Punkt bringen mit einer Mannschaft. Also die Information muss gut und schnell rüberkommen. Das heißt, sie muss gut verpackt sein und sie muss recht simpel zu verstehen sein. Und das habe ich einfach relativ bald dann einmal versucht. Anfangen tut's mit dem, was der Holste angesprochen hat. Entschuldigung wegen dem Anglizismus, aber wir reden halt den ganzen Tag nur Englisch. Aber Arbeitseinstellung, würde ich sagen, entspricht Work Ethic. Und das ist Nummer eins bei uns. Und das ist bei uns ganz groß geschrieben. Das heißt, wie wir trainieren, wie wir am Eis trainieren, wie wir auf Eis trainieren. Und du hast vorher was Schönes gesagt, da muss ich jetzt wirklich einhaken. Es gibt keine Mannschaft, die mir jetzt einfällt, aber tatsächlich, glaube ich, gibt es keine Mannschaft, die im Mannschaftssport jemals etwas gewonnen hat und nachher gesagt hat, boah, das war easy und wir haben keinen Aufwand betreiben müssen. Es ist egal, wer das ist. Die haben durch diese sogenannte Adversity, das heißt durch Rückschläge und Niederschläge durchkämpfen müssen. Die haben durch Sachen durchkämpfen müssen, wie Verletzungen, wie Fehlentscheidungen von Schiedsrichtern, alles Mögliche. Oder vielleicht auch einmal ja, sogenannte Tiefs, wenn die Dinge einfach nicht gut laufen. Ja? Und erfolgreiche Mannschaften müssen so etwas überkommen. Und das hat sehr viel damit zu tun, was auch der Marc und was auch der Holste angesprochen hat. Charakter, Arbeitseinstellung, diese, was hast du vorher genannt? Du hast einfach Einstellung gesagt. Einstellung ist Nummer eins. Wir haben einen Term, den wir gern benutzen. When hard work becomes fun, then we've come a long way. Und es ist wieder auf Englisch, aber wenn harte Arbeit lustig wird, dann sind wir schon auf einem guten Punkt. Und dort muss man aber die Athleten erst einmal hinführen, weil das ist verbunden mit Diskomfort, also mit Unannehmlichkeiten, das ist verbunden mit auch Schmerz. Und dort gehen halt grundsätzlich Menschen ungerne hin. Manche gehen dort lieber hin und dann geht's dann wieder zu diesem Punkt hin, den der Holste angesprochen hat, Recruiting. Recruiting ist ein Riesenfaktor. Wir bemühen uns, ein Kollektiv zusammenzustellen, die diesen Weg in dieser Kultur und Identität mit uns gehen wollen. Und da braucht man halt natürlich schon Geduld, aber man braucht auch die Background-Informationen über diese Athleten. Ja, und Das ist Nummer eins, Arbeitseinstellung. Das zweite ist, was brauchen wir an individuellen Skills, um unsere Spielweise, dieses taktische, was der Holste angesprochen hat, Defense First, sage ich, wir nennen Spiel mit und ohne Schreibe in allen drei Zonen. Was benötigen wir für Fertigkeiten in unseren Spielern, um diese Spielweise, die unseren Vorstellungen entspricht, umsetzen zu können? Hier habe ich jetzt schon zwei unserer Säulen angesprochen. Das eine ist die Spielweise und das andere ist die individuellen Skills. Und das letzte und das allerwichtigste ist das Team. Es gibt keine Mannschaft im Mannschaftssport, die jemals was gewonnen hat mit Individualisten. Sondern es hat immer ein funktionierendes Kollektiv sein müssen. Wir sprechen über diese Dinge am Tag 1. Das Schönste an unserer Sportart ist es tatsächlich, schaffst du es, ein funktionierendes Kollektiv zu schaffen, dass alle an einem Strang ziehen, dass die in bestmöglicher körperlicher Verfassung sind und du peakst at the right time, dann ist in unserer Sportart alles möglich. Und das macht aus uns oder aus mir, ich kann jetzt für mich sprechen, einen unverbesserlichen Optimisten in dem. Und natürlich gilt es, das nicht nur zu sprechen, sondern das täglich auch vorzuleben und unseren Athleten. Ich denke schon, dass sie das zu spüren bekommen, wo unsere Leidenschaft ist und wo wie unser Herz schlägt, wir haben immer eine Chance zum Gewinnen. Immer. Es hängt sehr viel davon ab, wie exakt, wie korrekt und wie ehrlich wie wir mit uns selber sind. Und Ich weiß, ich habe da jetzt sehr viel ausgeholt, aber ich habe sehr viel ansprechen müssen, weil ich ja lang zugehört habe beim Holste und jetzt beim Marc und auch beim Banks, und da war sehr, sehr viel dabei. Und ich hoffe, ich habe das jetzt ein bisschen nach außen vermitteln können, was uns wichtig ist.
Sinn und Zweck dieser Übung ist auch ein klein wenig die Komplexität der Sachlage auch mal den Menschen zu kommunizieren, womit ihr euch tagtäglich beschäftigt, womit ihr euch im Sommer während dem Scouten, Recruiten beschäftigt, weil es so extrem kleinteilig ist. Und letztlich dann, wenn man sich die letzten Jahre auch anschaut, an Nicolai Meyer ein Unterschiedsspieler ist und den Unterschied machen kann, der zweimal während der Saison dazukommt und dann in den wichtigen Momenten den Unterschied macht, obwohl noch gar nicht im Roster war. Also das sind dann so Dinge, dass auch in Season weitergearbeitet werden muss, um natürlich das Team zu optimieren und an diesem großen Ziel Erfolg weiterzuarbeiten.
Wenn man die Möglichkeiten hat und die Ressourcen hat, die hat der Marc angesprochen, das muss ich jetzt einwerfen, sorry.
Das ist völlig richtig, und ich meine, ich werde nicht müde zu betonen, dass Salzburg jene Mannschaft ist, die...
Ich rede jetzt nicht über Salzburg.
An einem Punkt, ich schon, immer wieder nachlädt, wo das andere vielleicht in dieser Art und Weise nicht machen können. Aber es gab auch davor schon Fälle, wo tatsächlich dann Late Editions oder dergleichen oder dann Returner von einer langen Verletzung, und in Dublin-Kreisen besteht immer noch ein klein wenig die Hoffnung, dass Emilio Romig vielleicht dann doch noch rechtzeitig fit werden könnte. Steinerne Miene, du sagst nichts dazu, das ist auch okay.
Cross the bridge when we get to it.
Aber einfach nur, um zu verdeutlichen, wie schwierig, wie komplex dieses Unterfangen Eishockey-Team ist mit den Individualisten, mit den Coaches, mit den Betreuern, mit vielem, was drumherum passiert. Ich erinnere mich immer wieder dran, wie Mike Stewart einmal gesagt hat, dass er nicht wusste, was mit dem Spieler los ist, bis er ihm gestanden hat, dass sein Hund gestorben ist. Und der war wochenlang einfach völlig von der Rolle. Und das sind halt Dinge, die man so von außen betrachtet, irgendwie nie verstehen würde und dergleichen. Und weil ich jetzt dich anblicke, Jürgen, du hast vorher schon den guten Fritz gebeten, dein leckeres Linzerbier ist nämlich aus.
Und Wahnsinn, ja.
Fritzi!
Und entsprechend sind wir jetzt mal ganz frech und fragen den guten Fritz, ob er uns nochmal Nachschub liefern darf. Das ist übrigens für mich eine extrem coole Entwicklung, dass in Linz, bei den Steinbach Blackwings Linz, jetzt auch Linzerbier ausgeschenkt wird. Und das passt jetzt nicht irgendwie zum großen Thema Erfolg, aber vielleicht dann doch. Linzerbier darf sich dann vielleicht mit einem ganz großen Erfolg schmücken, wenn es dann am Ende der Saison auch tatsächlich mit dem Stemmen des Kübels klappen würde.
Martin, ganz kurz, ich möchte nur, weil du hast auch einen Satz gesagt, den möchte ich gerne Ding, weil du gesagt hast,
dass du Bier haben wolltest, das haben wir gerade gestellt.
Nein, aber weil du gesagt hast, wie eine Kultur entsteht, ist mir jetzt die ganze Zeit hängen geblieben, ist, ich habe das Gefühl, oder was wir schon haben da, durch das, dass wir so viele Jahre schon uns kennen und so viele Jahre miteinander Zeit verbringen, ich glaube, bei uns, unsere Kultur, was wir jetzt auch irgendwo da haben, ist entstanden durch voll viele Jahre auch drüber quatschen und Misserfolg eigentlich umzuwandeln, was könnte man anders machen oder was würden wir anders machen in solche Situationen. Und ich glaube, dass das ein Riesenanteil ist, weil wir uns so viele Jahre kennen, dass wir auch durch sehr viel Misserfolg durchgegangen sind und miterlebt haben und von denen gelernt haben. Und das war was du gefragt hast, und das ist mir jetzt hängen geblieben, und wollte das noch teilen mit euch.
Das ist auch das Schöne, also bitte jeweils immer mit ergänzendem Wissen dann auch das Ganze anreichern. Kultur ist ein bedeutungsschwangeres Wort, wird manchmal auch überhöht, auch Charakter und dergleichen. Trotzdem, wenn man es runterbricht, landet man immer wieder dort und merkt dann schon auch, dass, auch wenn es viele für ein Klischee halten, hinter dem Klischee sehr, sehr viel steckt, das dann eben wieder zu diesem Begriff oder diesen Begriffen führt. Und da würde es mich interessieren, nachdem du das als Assistant Coach erleben durftest, du hast dein erstes Jahr als Assistant Coach unter Kim Collins gearbeitet und im zweiten Jahr war dann großer Umbruch in Linz und es sind die Schienen quasi gelegt worden in Richtung größter Erfolg und dann auch große Erfolge unter Rob Daum. Wie war das mit Rob Daum? Und er ist letztlich auch der Trainer, der die meisten Siege aller Head Coaches in der Winter Day Ice Hockey League einfahren konnte. Wie war das mit ihm, auch hier wieder Leitlinien zu definieren oder zu dieser Winning Culture zu kommen?
Der Rob ist ein unglaublich guter Taktiker und er hat in dieses Jahr, das war sein erstes Jahr in Linz 11-12, hat auch eine richtig gute Mannschaft zusammengebaut und
sorry, Klicks bei Fritzi.
Ja, danke
Fritz.
Danke Fritz.
Bye, Fritz.
So, einmal hoch die Tassen.
Ja, tschüss.
Sorry. Das feine Linzer Bier erklingen lassen. Gibt's übrigens nicht nur in der Halle der Steinbach Black Wings Linz, sondern auch im gut sortierten Fachhandel. Exkurs, guter Freund von mir in Vorarlberg, großer Fan von Linzer Bier, muss immer einen Sechserträger mitnehmen. Also vielleicht möchte Linzer Bier ja auch entsprechend dorthin expandieren. Kriegen wir alles hin. Entschuldige, Marc.
Kein Problem. Seine Philosophie war, dass die Defensive Zone Coverage, dass wie wir in unserer eigenen Drittel spielen, dass das ist nur eine Einstellung und von Hard Work und dass das unsere Basis war. Wenn unser Offensive Spiel nicht so gut gegangen ist, hat er immer gesagt, dass diese Defensive Zone System ist unsere quasi Sicherheit. Das bleibt immer dasselbe. Das sollte nie ändern. Die Arbeitseinstellung, die Kampfgeist in dieses System ist ohne Scheibe und man sollte das sollte eine Konstanz sein. Und offensiv hat er so viel verschiedene Taktik gehabt. Er wollte offensiv spielen. Wenn man zurückschaut, glaube ich, in die Jahre, wo er da war, haben wir relativ sehr, sehr viele Tore geschossen insgesamt. Er hat den Spieler dazu gehabt und hat System aufgebaut, dass gegen jeden Gegner diese Spieler, diese talentierte Spieler zu ihrem Erfolg kommen können durch das System. Und ich glaube, er hat richtig gute Training gemacht, die Spieler waren immer sehr gefordert im Training, auch konditionmäßig physisch. Wir waren physisch immer bereit und haben eine talentierte Mannschaft mit einer sehr guten Taktik und das hat uns für jahrelang zum sehr viele Siege gebracht.
Ich habe im Rahmen der langen Geschichte von Winterday Hockey Clock, und die geht jetzt doch auch schon wieder bis ins Jahr 2020 zurück, auch eine Spezialserie machen dürfen über die Meistermannschaft der Steinbach Black Wings Linz aus dem Jahre 2012 anlässlich des 10-jährigen Jubiläums, wenn man so will, dieses Meistertitels. Und was da immer wieder vorgekommen ist, ist, dass es keinen Bad Apple gab, dass das eine extrem enge Mannschaft war, dass in Wahrheit jeder einzelne dieser Imports, der dazugekommen ist, auch charakterlich sich eingebracht hat. Das wurde immer wieder Curtis Murphy genannt. Ging dann bis zum späteren Kömmling Jan-Axel Allerwager, dass einfach alles, was da nach Linz gekommen ist, eingeschlagen hat wie eine Bombe und dann auch im Kollektiv. Und weil wir das heute schon so vielseitig diskutiert haben, das Thema Charakter, das Thema Arbeitseinstellung. Wie macht man sowas für sich selber messbar? Was sind so Dinge, die in einem Scouting-Prozess, in Gesprächen mit Agenten, Trainern, Weggefährten euer Bullshit-Radar angehen lassen?
So, sorry, wenn ich da jetzt anfange zum Quatschen, aber es ist eine spannende Frage.
Ist komisch.
Ich muss. Ich rede den ganzen Tag eh nichts, aber.
Ich merke schon, es brennt da auch was auf der Zunge, ja? Jürgen, du darfst gleich.
Ja, ich lasse die eh gleich. Ich muss sagen, zuerst möchte ich über diese Mannschaft reden, in unserem Meisterjahr, weil man muss schon sagen, das war eine makellose Saison. Das darf man nicht vergessen. Und da, winning is fun. Und wenn alles rennt und jeder hat ein gutes Jahr, dann ist immer einfacher, sage ich einmal, dass es kein Bad Apple gibt. Deswegen wird es immer erst interessant, sage ich einmal, wenn die Dinge nicht gut laufen. Wir lernen sehr viel von unseren nordamerikanischen Kollegen. You find out who your guys are when things are not going well. Und das ist so ein wahres Sprichwort. Für uns in diesem Recruiting-Prozess kommen natürlich sehr, sehr viele Faktoren zum Spiel. Erstens einmal natürlich unsere finanziellen Ressourcen. Dann entspricht er unserem Anforderungsprofil zum Beispiel. Und dann, wenn diese zweimal passen, dann muss natürlich zuerst einmal noch ein Thema sein, will er überhaupt in die Eishockey League kommen und will er, wenn er in die Eishockey League kommt, nach Linz kommen. Da kommt schon ein bisschen diese Verkaufsstrategie vielleicht zum Spiel. Aber das sind schon mal die drei Faktoren, die müssen zuerst einmal stimmen, bevor wir überhaupt in diesen Background Information Prozess hineingehen, wo wir mit, sage ich einmal, vor oder ehemaligen Coaches von ihnen, von diesen Spielern oder ehemaligen Mitspielern von diesen Spielern sprechen und Informationen einholen. Ja? Und nicht nur von einer Person, sondern von mehreren Personen. Und wenn sich das widerspricht, dann muss man natürlich ein bisschen dem nachgehen, weil wir es uns einfach nicht leisten können, hier jetzt einen grandiosen Fehlgriff zu haben. Ja? Und deswegen versuchen wir hier im Vorfeld relativ viele Boxes, sage ich einmal, zu checken, damit wir auch zufrieden sind dann mit dem und auch die Organisation zufrieden ist mit dieser Verpflichtung.
Gib mal Red Flag. Konkretisier das mal, damit die Leute da draußen verstehen. Okay.
Einstellung. Jetzt habe ich so lange darüber gesprochen oder auch nicht so lange, aber wie wichtig das ist für uns, unser Work Ethic, unsere Arbeitseinstellung. Wenn das ein Thema ist, dann ist das ein Red Flag. Wenn das Benehmen von der Eishalle weg ein Thema ist, dann ist das ein Red Flag.
Heißt, wenn ein ehemaliger Trainer sagt, oh, wir haben dreimal in der Woche Off-Ice und er ist kein einziges Mal erschienen, ist er schon vom Zettel?
Ja, weil es passt nicht. Es passt nicht zu uns. Es ist ganz einfach und da muss uns das so wichtig sein, dass weil was machst du dann mit dem Spieler? Alle machen es, nur der nicht und du musst es dann gerade verantworten. Und dann hast du eigentlich mehr Scherereien damit und ich glaube, dass die Odds, dass der oder die Quoten, dass da so ein Spieler tatsächlich das Kollektiv mitreißt und für dich dann mehr Erfolg bringt, dass das ein Misserfolg bringt oder Unruhe in die Mannschaft bringt, ich glaube, dass die Quoten da gegen uns stehen. Das ist meine große Überzeugung. Und deswegen betreiben wir auch diesen Aufwand. Weil es wichtig ist für uns, dass diese Person, dieser Spieler zu unserer Identität, zu unserer Kultur passt. Dann haben wir die bestmögliche Chance, dass das funktioniert. Und da ist Einstellung, Arbeitseinstellung, Benehmen. Wenn einer dreimal in der Woche fortgehen will, dann passt er nicht zu uns. Wir können uns solche Sachen nicht leisten.
Ich glaube, dass es dem Jürgen auf der Zunge vorher brannte, das müsste jetzt schon glühen. Deswegen, Stage is yours.
Nein, ich glaube, der Phil hat das sehr viel angesprochen. Ich glaube, das ist einfach mal dieser erste Check einmal.
Ich habe fast nichts gesagt.
Ja, im Film muss man die Pappmax da schlagen, wenn einmal geht. nein, ich glaube, der Phil hat eigentlich 90% angesprochen. Für mich ist, glaube ich, trotzdem eines der wichtigsten Sachen ist, dass man schlussendlich auch mit dem Athleten spricht. Weil manche haben Reputation, manche haben Nachsage, manche haben vielleicht in Mannschaften gespielt, wie der Phil auch angesprochen hat, wenn die Sache nochmal nicht so rennt, dann kann vielleicht sein, dass du mal einen Fehler machst, wo vielleicht gar nicht so gemeint worden ist. Und darum sage ich, ich glaube, das Wichtigste ist schlussendlich dann auch mit dem Athleten zu sprechen und da dann, für mich ist das wichtigste Gespräch, um wirklich rauszufinden, wo ist er in seiner Karriere, wo ist er gerade in seinem Leben auch und passt er dann auch daher, ist er gewillt, dass er sich vielleicht verändert, weil trotzdem jeder Coach hat seine anderen Ansprüche, sage ich mal. Und wenn man, ich glaube, offen und ehrlich ist in dem Moment mit dem Athleten, dann kann man da sehr, sehr viel rauslesen es ist uns passiert. Wir haben Spieler da hergekriegt, wo jeder dann jetzt gesagt hat, wieso ist der zu euch gekommen? Und ich glaube, das ist dann dieses Gespräch, dieses Individuelle und da rauszufinden. Und wenn man da gut harmoniert, sage ich mal, dann passt es.
Jetzt ist Winter Day Hockey O'Clock natürlich der Lieblingspodcast von euch allen und vielen Menschen da draußen.
Das nehmen wir schon einen Schluck.
Müsst ihr natürlich sagen.
Prostal, Phil. Hockey O'Clock.
Cheers. Euer Lieblingspodcast, weil wir immer wieder versuchen, auch Klischees ein wenig zu dechiffrieren, aufzuschlüsseln. Und eines der Klischees ist, dass der Goalie der Einzelsportler im Teamsport ist. Und wenn du in diesen Prozess gehst, rauszufinden, wo dieser Athlet steht, muss der oder darf ein Goalie wie ein Einzelsportler ticken oder muss er schon auch irgendwie den Teamspieler-Gedanken irgendwie vermitteln? Spielt das überhaupt eine Rolle? Sind Goalies anders in diesem Prozess oder genau gleich?
Tormänner sind immer anders. Sie sind.
Sagt jetzt natürlich ein ehemaliger Torhüter, gell?
Nein, aber ja, aber wie gesagt, ich bin auch im Coaching-Staff. Es ist wurscht. Schlussendlich bist du immer irgendwo allein. Es ist einfach so. Du machst deine eigene Arbeit, du musst die Sachen selber vorbereiten. Es ist deine eigene Area. Es ist, wenn man beim Training zuschaut, der Tormann steht da, der hat seinen Helm auf, der geht ins Tor rein, der macht seine Sachen. Ja, wenn er rausgeht und er geht aufs andere, wenn man drei Torleute am Eis hat und er wechselt, man rotiert. Schlussendlich ist er trotzdem aber auch da. Er kommt vielleicht zu mir, er redet vielleicht eine Minute da oder mal ein paar Sekunden da mit jemandem. Aber im Großen und Ganzen bist einfach allein. Es ist so, als Tormann ist man sehr viel alleine unterwegs. Also das stimmt schon, dass man Einzelsportler ist in einer Mannschaftssport. Wir haben natürlich eine eigene Gruppe wieder, sage ich mal. Das Tormann-Department, sage ich mal, ist auch wieder ein eigenes Ding. Also es sind viele Steps. Aber ja, da hast du schon recht, dass wir ein bisschen anders sind. Aber ich glaube, warum wir auch anders sind, ist den Druck, was wir als Torleute haben, das kann man, glaube ich, gar nicht verstehen im Eishockeysport. Weil wenn wir reden über Fehler, über Misserfolg oder sowas, das ist für uns, wir dürfen gar keinen Fehler machen, weil natürlich jeder jeden Fehler sofort sieht. Und das hat nicht immer nur mit Gegentore zu tun, sondern es ist, der Tormann ist schlussendlich immer in dem Spotlight und es ist immer schlussendlich der, wo dann, okay, der hat einen schlechten Rebound hergeben, der hat die Scheibe nicht gut gespielt. Ja, das schaut vielmehr schaut der Gegentor sehr einfach aus, obwohl dann so viele Sachen zusammenkommen, warum das Tor passiert ist. Und darum sind wir, wenn man den Druck hernimmt, und ich sag jetzt mal, die einzigen, glaube ich, wo vielleicht ein bisschen in der Nähe sind die Center, also die Mittelstürmer, weil sie manchmal in Situationen kommen, wo sie ein Face-Off kriegen oder wo einfach so wichtig ist in der 30 Sekunden vor Schluss, 6 gegen 5 und da muss der dorthin gehen und wenn der das Bully, der verspürt vielleicht einmal ein bisschen den Druck, was wir eigentlich durchgehend haben.
Wenn wir doch nur einen guten, erfolgreichen Center in der Runde hätten, ja.
Ja, ich weiß auch nicht. Ja.
Wo findet man den?
Ich weiß nicht. Und darum sage ich, für mich, ja, gebe ich da vollkommen recht. Wir sind Einzelsport im Mannschaftssport, aber natürlich kehren sie auch integriert. Und ich glaube, das ist viel, viel, viel besser geworden wie vor vielen, vielen Jahren, wo der Tormann noch mehr separiert war, in Anführungszeichen. Also ich versuche, meine Torleute so gut wie möglich immer mit der Mannschaft zu lassen, wenn es geht.
Sorry, ich habe gesehen, du hast schon wieder ausgeholt, Martin, jetzt muss ich gleich reinfahren. Erstens einmal, ich möchte ein bisschen was da hinzufügen, weil es war witzig, wenn ich auf meine Karriere zurückschaue, war ich immer gut befreundet mit den Torhütern. Ja? Und ich weiß nicht, warum das ist, vielleicht habe ich auch einen Boscher, ja? So wie die, aber ich denke schon, dass es ein Einzelsport im Teamsport ist. Rein aus dem Grund, weil das Anforderungsprofil, so wie es der Banks jetzt angesprochen hat, keinem anderen in unserem Kollektiv gleicht. Physisch oder mental. Und das ist belegt mit Zahlen. Ich habe mich lang genug, oder ich setze mich jetzt auch damit auseinander, ich informiere mich weiterhin über Vorbereitung, Off-Ice für Torhüter, wie das Training dort immer wieder spezialisiert wird und so weiter, wie viel da in Richtung eigentlich Maintenance geht, also Haltung und nicht so viel Stress, eher viel mehr die Richtung Recovery geht, weil einfach der Stresslevel physisch, aber vor allem mental extrem hoch ist. Das ist der einzige Spieler, der sie nicht hinsetzen kann. für 60 Minuten. Das allein vergessen, glaube ich, sehr, sehr viele Leute. Und das habe ich erst dann mitbekommen, wie ich im Strength and Conditioning tätig war und mit Zahlen konfrontiert wurde, was gewisse Player Loads angeht. Und also das ist schon was Wichtiges, was noch anzeigt, ist, glaube ich, die Wichtigkeit eines Tormann-Trainers, weil wir sehr, sehr beschäftigt sind mit den 25 Mann davor, die vor dem Torhüter spielen. Und das ist der größte Fokus von Marc und mir. Wie spielt die Mannschaft vor dem Torhüter? Das zeigt die Wichtigkeit von jemandem, der sich auskennt, wo befindet sich dieser Athlet jetzt gerade? Wie sieht er das Spiel und wo holt er ihn ab? Und was gibt er ihm jetzt mit für das nächste Spiel? Der Austausch mit unserem Torhüter-Trio von meiner Seite ist beschränkt, muss ich ehrlich sagen. Ich will sehr wohl immer wissen, wie haben sie das Spiel von da hinten gesehen, weil sie natürlich eine ganz andere Perspektive haben. Und für mich das wichtig ist, wie haben sie das Spiel empfunden? Nicht ihr eigenes Spiel, aber wie haben sie das Spiel von unserer Mannschaft zum Beispiel empfunden? Ja, und das ist für mich zum Beispiel eine extrem wichtige Information. Aber ich glaube, also ich wollte das jetzt nur mit einbringen, weil ich denke, dass das wichtig ist, dass jemand da ist, der auch versteht, was machen die Torhüter jetzt durch, wie strukturieren wir den nächsten Tag und das nächste Training, wie gehen wir mit denen im persönlichen Feedback um am nächsten Tag und wie gehen wir mit denen um, wenn vielleicht einmal ein Spiel nicht so gegangen ist. Ja.
Diese Thematik ist so hochkomplex und ich glaube, wir könnten stundenlang weiter drüber sprechen. Wir werden das wahrscheinlich auch noch eine gute Stunde tun auf der anderen Seite dieser Konversation, wenn ihr das bei eurem Podcast-Feed, wo ihr normalerweise Winter Day Hockey O'Clock bezieht, auch hört. Was mich bei Erfolg letztlich dann auch interessiert hat, und da möchte ich die Runde tatsächlich mit dir beenden, Marc, ist, du als Assistant Coach, der so viel Arbeit investiert, so viel vorbereitet, so viel auch wegnimmt, was der Head Coach dann auch delegiert, kann man, und das immer wieder beim Erfolg, eine erfolgreiche Saison als Assistant Coach haben, wenn die Mannschaft aber keinen Erfolg hat? Oder definiert sich dein Erfolg mit jenem der Mannschaft?
Nein, ich denke, dass als Trainer, wie das viel angesprochen hat am Anfang, dass du willst, dass die Spieler ihr Potenzial erreichen. Und wenn alle Spieler ihr Potenzial erreichen, dann kann man das nicht als, das ist ein Erfolg. Und ob die Mannschaft dann von der Punkte her oder von wie weit wir gekommen sind in den Playoffs. Vielleicht jemand von außen sagt, das war nicht eine erfolgreiche Saison, weil ihr seid im Halbfinale rausgeschieden, ihr seid im Viertelfinale rausgeschieden, egal. Aber man weiß als Trainerteam, dass eigentlich die Mannschaft hat alles gelassen am Eis. Die haben alles gegeben. Dann kannst du nicht unzufrieden sein. Man kann vielleicht, zum Beispiel für mich persönlich, ein gutes Beispiel war, letztes Jahr haben wir gegen Salzburg verloren. Und ich bin verantwortlich für die Unterzahl. Und für mich, die Unterzahl war nicht gut genug. Und das hat mich bewirkt danach. Was hätte ich anders machen können? Wie hätte ich die Unterzahl besser vorbereitet? Was hätte ich noch machen können, damit das nicht so war? Die haben zu viel Überzahltore geschossen. Aber durch das Misserfolg, sag mal, hat das für mich motiviert oder mehr motiviert für den nächstes, für heuer. Zum Beispiel, wie kann man das anders, was kann man anders, was fehlt bei uns, wie kann man das besser trainieren und so weiter. Ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet hat, aber
teilweise. Aber man merkt, du bist ein Profi, weil du hast jetzt eigentlich schon die Brücke geschlagen, um schnurstracks in Richtung zweiten Teil zu gehen, wie man nämlich aus Misserfolgen lernen kann. Vielleicht das Learning oder vielleicht auch die Frage auf diese Antwort, hättest du was besser machen können gegen Salzburg? Und ich meine, gegen den späteren Meister werden sich wahrscheinlich viele Mannschaften in der Liga gefragt haben, hätten wir etwas besser machen können oder etwas anders machen können. Aber bleiben wir bei dem Beispiel. Unterzahl, die für dich nicht gut genug war, gegen Red Bull Salzburg in den Playoffs. Hättest du was anders gemacht, wenn du es jetzt beeinflussen könntest?
Ich hätte mehr, was ist das richtige Wort? Ich hätte mehr,
kannst du es auch auf Englisch sagen?
Ich hätte mehr fokussiert und mehr Verantwortung auf Schussblockieren ganz am Anfang von der Saison zum Versuchen zu integrieren und versuchen, dass eine Stammpunkt von unserer Unterzahl ist. Und wenn das nicht strenger ist, ich hätte das, was ist das Wort, was ich suche?
Emphasis.
Und Konsequenzen auch gegeben, wenn das nicht gemacht wäre. Und ich glaube, das war ein Fehler von mir selber, dass ich einfach nicht eine höhere Standard für die Spieler in diesem Bereich zum Beispiel reingebaut habe.
Ja. Arbeiten wir alles dran. Ich glaube, es wird mit dem einen oder anderen Linzer-Bier nicht unbedingt einfacher. Vielleicht wird Teil 2 einfach generell dann in Englisch erscheinen, wo uns wahrscheinlich alle noch gleich wieder die Leiter tun.
Naja, und ich sage das auch, weil Salzburg hat 3 Meistertitel hintereinander gewonnen. Für mich, erstaune sowas. Ich meine, ich weiß, dass die haben ein super Budget und dass die richtig gute Spieler haben. Aber trotzdem, das zu erreichen, 3 Jahre hintereinander, man weiß, die haben eine Kultur da, die haben Leadership da, das unvergleichbar ist mit anderen Vereinen. Es gibt bei denen. Die haben eine Wille zum Gewinnen, was richtig zum, man kann lernen von das, auf jeden Fall. Und die haben 5 gegen 5, 4 gegen 5 gegen uns Schüsse blockiert, eine nach der anderen. Und das war ein bisschen, hey, die machen das und die sind auch talentierte Skilled Players, die das auch machen im Playoffs. Und ich sage nicht, dass das Unterzahl das der einzige Grund war, warum wir verloren haben, aber wenn wir hätten ein paar Schüsse in ein paar notwendige Situationen gehabt, vielleicht wäre das ein bisschen enger oder anders.
Game of Inches. Das ist es, wenn es um Erfolg geht. Das ist es aber auch, wenn es um Misserfolg geht. Darüber sprechen wir im zweiten Teil. Den gibt es für alle Hörerinnen und Hörer, die das jetzt auf Blackwings.at oder den Social Media Kanälen der Steinbach Blackwings Linz gehört haben. Kommende Woche bei Winter Day Hockey O'Clock. Wer das jetzt im Rahmen des Podcast-Feeds gehört hat, und ich weiß, ich wiederhole mich, aber da muss man dann immer wieder auch da Leitlinien einsetzen, der hört das jetzt gleich im Anschluss. Für den Augenblick möchte ich einfach nur Danke sagen, dass ich so lange versucht habe, über das sperrige Wort Erfolg zu sprechen. Wir plaudern gleich weiter. Danke euch.
Danke, Martin.
Danke, Martin.
Win today, Hockey O'Clock.
Dir gefällt Win Today Hockey O'Clock? Dir geht es damit wie über 40.000 Menschen, die Winter Day Hockey O'Clock bereits abonniert haben? Dann hilf gerne mit, um langformatigen Eishockey-Talk über die Winter Day Eishockey League und andere internationale Ligen noch besser zu machen. Gib dem Podcast eine Bewertung beim Podcast-Provider deines Vertrauens oder schreib eine E-Mail an hockeyoclock101@gmail.com mit Wünschen oder Feedback. Winter Day Hockey O'Clock. Eishockey Talk im Langformat und mit Tiefgang.
Win today, Hockey.
Teil 2 von Lessons in Coaching. Dieses Mal nach dem großen Erfolg das Thema Erfolgs mit der etwas dem etwas hässlicheren Cousin des Themas, nämlich Misserfolg. Failure im Englischen. Wie man mit Niederschlägen, Niederlagen und letztlich dann eben Misserfolgen auch umgeht. Das freut mich extrem, dass man weiterhin das kompetente Trio, nämlich der komplette Coaching-Staff der Steinbach Black Wings Linz zur Verfügung steht. Das Ganze bei einem feinen Linzer Bier. Wir hätten übrigens aber auch Gasteiner und Schwepps im Angebot. Also an Getränken mangelt es uns nicht. Es ist in jedem Fall Head Coach Phil Lucas, Assistant Coach Max Jutsch und Torhüter, Trainer beziehungsweise auch Mitarbeiter im Scouting Department bei den Florida Panthers, Jürgen Penker. Sehr schön, Gentlemen, dass ihr euch auch über dieses Thema mit mir unterhalten wollen werdet, hoffe ich. Wir sind schon wieder bei den Konnektiven angelangt. Ja. Große Freude, mit euch über Eishockey zu plaudern.
Ja, freuen uns, zu Gast sein zu dürfen, Martin. Let's go.
Misserfolg, persönliche Niederlagen, auch Tiefpunkte als Team hat jeder für sich einmal gehabt. Die alte Weisheit ist, dann natürlich auch nach solchen Niederlagen wieder aufzustehen und daraus zu lernen. Fangen wir vielleicht bei dir an, Jürgen. Was war in deiner Coaching-Karriere ein Moment, der schwierig war, aber wo du nicht nur glaubst, sondern weißt, dass du daran gewachsen bist?
Puh. Da fällt mir eigentlich nur ein, für was sehr, sehr schwer war für mich in den ersten Jahren, was immer noch schwer ist, weil es einfach was ist, was nicht einfach ist, aber wo ich glaube, wo es besser geworden ist. Und natürlich ist es auch viel besser geworden, weil ich natürlich jetzt einen Coach habe, wo ja wahrscheinlich der Beste ist, was ich bis jetzt gehabt habe. Es geht, wenn es immer darum geht, der Tormann spielt nicht gut oder der Head Coach oder Coaching Staff hat das Gefühl, der Tormann spielt nicht gut, aber du weißt, dass es eigentlich vielleicht nicht so ist oder weil du halt einfach die Erfahrungen hast, was, warum das da passiert ist. Und das war, muss ich sagen, am Anfang von meiner Karriere sehr schwer, weil wenn du natürlich als Tormann-Trainer reinkommst und du vor allem als junger Tormann, du willst das Beste geben, du willst alles machen, alles richtig machen und dann ist natürlich einfach, wenn ihn, und dann kommst du in den Coachesraum rein und dann, ja, aber den muss er haben und naja, und da haben wir eine Scheiße und ja, das ist richtig hart. Das ist
der Klassiker, den muss er haben.
Hörst du nach wie vor, oder?
Ja, natürlich hört man das immer wieder, und aber das ist nicht einfach, weil natürlich du alles gibst, was du hast, dass die Tormänner performen und versuchst und aber es ist voll oft das, was so hart ist, ist das, du weißt, warum das da passiert ist. Und, aber man kann das auch nicht so weitergeben, voll oft, weil das Verständnis nicht da ist. Und das meine ich jetzt nicht negativ, sondern das ist einfach auch so. Wie sollen sie auch? Weil ich befasse mich jeden Tag damit, ich habe selber jahrelang gespielt. Und eine Splitsekunde die Scheiben nicht zeigen, wenn der Schuss gerade abgeben ist oder ein Schläger irritiert dich oder eine Spielsituation, wo du vielleicht, ah, da ist vielleicht eine Möglichkeit, was das und so. Es geht so schnell da draußen für einen Tormann und du musst, manchmal ist es eh nicht möglich rein von der Reaktion her, aber es ist eine kleine Fehlentscheidung, sage ich einmal, was aber, wenn die Situation passiert wäre, war es gut ausgegangen und so ist halt nicht gut ausgegangen. Oder ob ein Schuss nur um 5 Zentimeter abgefälscht worden ist und man sieht es gar nicht so klar, dass das wirklich abgefälscht ist. Also so viele Fehlmeldungen und das war für mich am Anfang von meiner Karriere sehr hart, weil wir haben auch einen Trainer gehabt, wo in der Richtung auch immer so in die Richtung gegangen ist. Also immer, wenn man verloren hat, war immer der Tormann schuld. Und das war schon hart. Aber natürlich wird man, glaube ich, als Trainer dann irgendwo kriegt man mehr Erfahrungen und irgendwo einmal kriegt man ein bisschen dickere Haut und dann ist es so und dann sagt man halt manchmal nichts mehr oder einfach nur, ja, passt eh. Und dann einen Tag später ist es dann schon wieder gut.
Ich möchte noch zu dem Wachstum kommen, nämlich wie man an solchen Dingen dann wachsen kann, wie man vielleicht dann auch eher auf Durchzug schalten kann, wenn man sich denkt, okay, gegenüber kannst du gesagt haben, aber die Realität ist halt auch andere. Ich möchte aber zu Beginn dieser Unterhaltung bisschen bei den schwierigen Momenten auch bleiben und die, die vielleicht als erstes in den Sinn kommen. Und du, Marc, als längst dienender Assistant Coach in der Winter Day Ice Hockey League, als jemand, der so viel Erfolge in Linz gesehen hat, aber auch die ganz bitteren Stunden hautnah miterlebt hat, was ist so dein persönlicher Tiefpunkt als Coach gewesen? Ein Moment, eine Phase, eine Saison, was kommt da als erstes in den Sinn?
Darf ich zuerst, weil wir reden über Misserfolg und wie man Misserfolg behandelt. Zum Beispiel, ich muss zurückgehen zum, wann ich als Spieler gespielt habe und dann komme ich zu der Situation als Trainer. Aber ich kann mir zwei Situationen eigentlich. Das erste war, und ich kann mir das gut erinnern, weil ich glaube, der Lucky und ich war beide im Krankenhaus in selber Zeit. Ich habe eine gebrochene Handgelenk gehabt. Lucky hat eine richtig große Knieverletzung gehabt, der längere Zeit gedauert hat. Und die sind Situationen, glaube ich, ich glaube, ich war 8 Wochen weg und dann bin ich wieder zurückgekommen. Es war nicht so ein großes Thema, aber ich habe miterlebt, was der Lucky ist durchgegangen mit seinen Knieverletzungen. Ich werde ihm lassen zu reden über die Situation. Für mich war das auch eine Situation, wo ich habe eigentlich sehr viel gelernt, was das heißt. Und ich glaube, für mich persönlich kommt das von meinen Eltern, dass die sind von Österreich eingewandert nach Kanada, haben ein Leben angefangen und die waren einfach die Lebenseinstellung, wo man einfach nicht aufgibt. Da gibt's immer einen Weg, dass man versucht, immer weiter zum Arbeiten, zum Kämpfen, weil irgendwann einmal kommst von irgendeinem Loch wieder raus. Und ich habe, muss ich sagen, sehr viel von Phil auch gesehen in dem Zeit, wie schwer das war für ihn und wie er jede verschiedene Weg versucht hat, zurückzukommen, wieder zum Spielen. Und da gibt's eine andere Situation und das ist interessant, weil ich habe das eigentlich vor einer Woche oder 10 Tage angeschaut mit meinem Sohn. Und ich habe das zum Phil auch gesagt, ich habe eine DVD einmal gefunden zu Hause. Das war diese Wunder von Linz DVD von 2019. Das war meine letzte Saison, was ich gespielt habe. Und wir waren 3-0 hinten gegen Wien. Und ich habe das einfach angeschaut. Ich habe das seit 10, 15 Jahren nicht angeschaut. Und da habe ich das mit meinem Sohn angeschaut. Und ein Misserfolg, wenn man 3-0 hinten ist, ist man in die tiefste Stelle eigentlich in den Playoffs, was man sein kann. Und normal bist weg. Da ist keine Chance mehr eigentlich von der Statistik her. Und dann habe ich innerhalb des Videos war Spiel zu Hause, Spiel 4 oder 5. Und wir waren 2x3 gegen 5 in Unterzahl. Und das Video ist auf Lucky gegangen und der hat einen Bully gemacht. Wir waren zu dritt am Eis. Der geht zum Bully und die Kamera geht zu ihm und der hat schwarze Augen. Ich weiß nicht von was. Und geht in den Bully hinein mit einem Gesicht, ich habe das Blick gesehen und in diesem kurzen Moment habe ich gesagt zu mich selber, das ist warum jetzt in Linz es läuft jetzt gerade, weil da ist eine unglaubliche Wille zum Gewinnen und der war am Eis mit der Pat Leahy, kann man das erinnern, 5 gegen 3 und Pat Leahy war damals unser Topscorer. Also er ist von der NHL-Erfahrung, er ist umgekommen und er hat Schüsse blockiert, eine nach die andere. Und der Bobby Lucas war auch am Eis. Und in diesem Blick habe ich nur gedacht, es ist so einfach, warum jetzt in Linz gerade es läuft, wie es läuft. Und wir sind zurückgekommen und haben Wien geschlagen 4-3. Und ich glaube, von Misserfolg, das gibt nur 2 Wege. Entweder du gibst auf und es ist zu Ende, oder du findest einen Weg. Und gute Mannschaften nach schlechten Zeiten finden immer einen Weg raus. Und die schlimmste Zeit, was ich erlebt habe in Linz als Trainer, war die Zeiten, wo die Vorstand, ich weiß nicht, wo das gestritten war und Linz ist zum Boden gekommen in Wirklichkeit. Und meine Gedanken in dieser Zeit war, mach deine Arbeit weiter, versuch weiterzuarbeiten und versuchen, die Mannschaft alles zu geben, was du kannst, und mehr kannst du nicht. Du kannst nur kontrollieren, was du kontrollieren kannst. Alles andere ist, saugt einfach deine Energie weg. Und in dieser Zeit habe ich mich persönlich habe ich gewusst, es wird sehr schwierig und es wird nicht ein Jahr dauern, es wird mehrere Jahre dauern. Aber ich habe ein Licht gesehen am Ende des Tunnels, dass irgendwann einmal von dieser Situation kann man rauskommen und man kann stärker werden. Und das hat man in einem kleineren Bild. Heuer wir haben 4 Niederlagen hintereinander. Und da war eine Zeit, wo wir sind gesessen, wir haben geredet. Was kann man machen? Wie kann man von dieser Situation rauskommen? Weil 4 Niederlagen, es ist nicht eine Misserfolg, so wie wenn ein Verein komplett auseinandergeht. Aber 4 Niederlagen am Anfang der Saison zum Starten.
Wir haben nur ein Tor geschossen.
Ein Tor. Partien. Das ist eine richtige Geschichte.
Ja, das stimmt.
0-5, 0-5, 1-2, 0-2.
War schon Schwitzpartie.
Ja.
Weil wenn der 5. kommt und der 6. kommt, dann hast du ein richtiges Problem. Weil das Selbstvertrauen von den Spielern haltet nur eine gewisse Zeit. Irgendwann einmal dann kommt diese negative Gedanken, wir sind einfach nicht gut genug. Und wir waren in die Situation bereit, zum sagen, na, wir kommen raus, wir machen weiter. Wir haben taktisch ein paar Sachen geändert. Und wichtig, wir haben ein paar Spieler geholt, wir haben viele Verletzungen gehabt, wir haben reagiert und jetzt sind wir, wo wir jetzt sind. Obwohl, wir sind jetzt nur im November, wir haben einen langen Weg noch. Aber wir waren bereit in dieser Zeit von dieser Situation zum rauskommen. Und ich glaube, bis jetzt zumindest war das eine kleine Misserfolg, wo wir auch gelernt haben. Ich glaube, das war auch für die Mannschaft sehr wichtig, dass die von diesen Spielen auch sehr viel gelernt haben.
Und das Ding ist, lieber sowas zu Saisonbeginn haben, als dann zum Saisonende. Und weil du das schon im ersten Teil so perfekt vorexerziert hast, irgendwie Brücken bauen und antizipieren, wo es hingehen könnte. Ich glaube, es ist wirklich nur eine Frage der Zeit, bis es Hockey O'Clock mit Max Jütsch ist. Du hast nämlich schon etwas thematisiert, dass ich bei Phil unbedingt ansprechen wollte, nämlich seinen tiefsten Punkt als Spieler mit dem Kreuzbandriss. Das hast du damals bei deinem langen Hockey O'Clock Spezial auch sehr lang und breit erklärt, wie es dir da gegangen ist, wirklich auch da die Innenansicht geschildert und wie bisweilen da schon auch die Verzweiflung da war, ob das jemals wieder werden wird, weil so viel am Anfang nicht geholfen hat. Inwieweit hat dir diese Erfahrung jetzt auch geholfen in deinem Coaching-Dasein? Inwieweit helfen dir immer noch Spielerfahrungen in deinem Coaching-Dasein, wenn es vielleicht gerade mal nicht läuft? Ich weiß nicht, ob das der tiefste Punkt war oder dass du vom Einser-Center zum Viertlinien-Center unter Rob Daum demoted wurdest.
Ich glaube, ich habe nicht zu lange, aber ich habe ausführlich darüber gesprochen in diesem 6-stündigen Podcast mit dir und ich war so happy, dass ich meine Story habe erzählen können, aber ich werde es nicht wiederholen. Das ist ein Tiefpunkt gewesen in meinem Leben, nicht nur in meiner sportlichen Karriere. Wie viele andere, die dem auch zufolge gekommen sind, die vielleicht viele Leute auch nicht wissen. Manche waren physisch, manche waren eher emotional. Und am Ende des Tages hat der Marc jetzt schon etwas angesprochen. Ich glaube, wir ticken da, also ich bin überzeugt, weil sonst wird das nicht funktionieren, wir ticken da alle gleich. Wir aufgeben ist keine Möglichkeit. Sackgasse ist no. Das gibt's nicht. Wir beschäftigen uns mit der Problemsituation und finden einen Weg da heraus. Und ja, es wird immer Tiefpunkte geben. Wenn du mich jetzt gefragt hättest, was du in Banks vorher gefragt hättest, dann wäre die Antwort gekommen, der Saisonstart heuer, 4 Spiele, wir schießen 1 Tor. Aber nicht nur das, es ist ja der, das ist der Outcome und über das habe ich schon gesprochen. Aber wie weit wir hinten nach waren in unserem Prozess, war tatsächlich besorgniserregend. Das muss ich schon sagen, weil das war für mich nicht vorhersehbar, das war überraschend. Ich bin 2 Jahre hier, wir haben etwas etabliert, wir haben das eine oder andere vielleicht verändert, aber das sind minor changes, das war geringe Veränderungen in unserer Spielweise.
Du musst mich schon fragen lassen, wie konnte es so weit kommen?
Ja, ja, die Frage haben wir uns gestellt. Was ist es? Und der Blick, der erste Blick, muss immer in den Spiegel gehen. Und nicht irgendwo anders hin. Und das ist das, womit man sich auseinandersetzen muss. Und das haben wir getan. Am Ende des Tages Problemlösung oder Konfliktlösung funktioniert immer nur so. Man muss zuerst einmal erörtern, wo ist das Problem? Und für das haben wir, glaube ich, Köpfe, die alle schlau genug sind. Und wir haben dann mit dem Hochi, den ich jetzt mittlerweile auch erwähnen will, der auch bei uns im Staff dabei ist, 8 Augen, die alle eine Meinung äußern können bei uns im Staff, gilt es zu erörtern, wo das Problem ist zuerst. Und dann ist ein Plan zu erstellen, wie gehen wir das an. Und im Leben ist nichts anderes. Im Leben ist nichts anderes. Und diese 4 Spiele zu Anfang der Saison waren wir so weit unter dem, was wir in der ersten Folge definiert haben als Erfolg. Nämlich das, dass wir jeden Einzelnen in unserem Kollektiv dazu helfen können, dass er sein maximales Potenzial abrufen kann. Aber man meilenweit entfernt. Und das war natürlich schon etwas, wo man sich hinterfragt, was wichtig ist, dass man reflektiert, man sich hinterfragt, nicht alles über den Haufen wirft, sondern zuerst einmal auch erörtert, na, liegt es an dem, was wir machen wollen, oder liegt es an der Ausführung daran, was wir machen wollen? Und dann gilt es, einen Plan zu erstellen, an die Arbeit zu gehen.
Wir machen da mal eine gedankliche Notiz zu diesem Saisonstart, möchte dann vielleicht ganz am Ende nochmal kommen. Ich habe es mir natürlich auch für diesen Teil nicht nehmen lassen, Greg Holst zu bitten, über seine Misserfolge vielleicht auch diesen einen Punkt zu sprechen, der ihm heute noch nachhängt. Und das hat viel mit Entscheidungen zu tun. Und auch das ist etwas, das im Eishockeysport am Eis permanent passiert. Das ist eine Abfolge an Entscheidungen und trifft man öfters nicht die richtige Entscheidung, ist es vermutlich erfolgreich. Und umgekehrt dann eben nicht. Und alles, was in diesem Kollektiv auch passiert, sind Entscheidungen, die getroffen werden müssen, in Absprache miteinander, manchmal auch singulär. Deswegen gibt es auch den Head Coach, weil der logischerweise auch als Letzter bestimmen müsste, wenn es tatsächlich darum geht, eine Entscheidung zu treffen. Entscheidungen, die sehr oft über Erfolg und Misserfolg entscheiden. Eine Entscheidung, die auch Greg Holst anno dazu mal treffen musste, an die er sich sofort erinnert hat, als ich ihn gefragt habe, Coach, was fällt dir ein zum Thema Misserfolg? Das hat er erwähnt.
Well, that question, you know, we always try to do the right thing as a coach. And sometimes you have to go with your gut feeling. Sometimes you're challenged with a situation that you're not quite sure of. And that happened to me with goaltending coaching in Felak 1 year with Peraska and Devis. Devis, coming from the NHL, was injured. Just an example, you know, and it's nothing personal here, it was just a story, important story. Peraska was running down the end and played great, getting us into the playoffs because Devis was hurt. That was a lockout year. So Devis came in and now he's healthy, but it hasn't really played. So we're starting the playoffs against Vienna, best of 5. And I was really stuck on who I should play. Do I go with the goalie that was running hot, that got us in? or with the NHL goalie with great experience, a great career. I was really, really struggling with the decision. I went with the NHL goalie and experience. Maybe the first game wasn't as good as it could have been, but he's going to bounce back because I've seen him bounce back. Put him in again. Not his fault we lost, but probably didn't play up to his own standards. So I ran with him for 3 games. We lost the series. We lost as a team, obviously. I battled with that decision. Do you go with the hot goalie down the stretch or do you go with the goalie with the NHL experience? If I could turn it back, I would have gone with Perask, but that's how you learn. And it's obviously a great respect for Devis and his career and obviously Peraska too. And I'm still friends with Peraska now. I see him all the time at the rink. So decisions, not only with goaltending, but sometimes moving players around in the lineup, even if they don't like it, you have to try to do what's best for the team. And sometimes these decisions are very difficult.
Jetzt muss man dazu erwähnen, das war tatsächlich auch noch in grauer Liga-Vorzeit, also nicht jede Organisation selbst so groß, wie Villach Torhüter-Trainer hatten. Ich glaube, die große Tormannschule auch das Markus Kerschbaumer ist ja erst später dann ins Leben gerufen worden. Hätte Greg Holtz damals jemanden wie dich an seiner Seite gehabt, Jürgen, was wäre deine Empfehlung gewesen? Ride the hot hand oder vertrau auf den nominell prominenteren, weil NHL gestellten Torhüter?
Ich meine, ich war natürlich in der Phase nicht dort. Ich kann jetzt da natürlich dann nur reden, wenn ich meine eigenen Erfahrungen habe. Aber was wir machen, also eine Riesensache von mir ist, ich werde niemals im Headcoach sagen, wer im Tor stehen soll. Das ist nicht was, was mein Aufgabengebiet ist. Der Headcoach ist der Headcoach. Und ich glaube fest daran, dass es muss der Tormann im Tor stehen, wo auch der Coaching-Staff dahinter steht. Und das ist immer eine Entscheidung, auch bei uns Linz. Wir haben jede Woche, fast jeden Spieltag, wir machen einen groben Plan, wie wir gern hätten, wer spielt. Aber natürlich kommt diese Entscheidung immer drauf, der ist gerade hot, der ist Ding. Schlussendlich ist es trotzdem für mich so der Headcoach, der wo auf der Bank steht, der wo, ich glaube an Energie, und wenn er nicht daran glaubt, dass der im Tor stehen sollte, dann ist es nicht die richtige Entscheidung. Aber natürlich, und man ist im Nachhinein immer schlauer, als was man davor ist. Aber ich glaube, dass die Entscheidung, dass du dann mit dem Divo gehst als NHL-Erfahrener, ist, glaube ich, jetzt keine Fehlentscheidung. Das ist, glaube ich, was man erst danach sagen kann. Aber wie gesagt, bei uns ist es auch so, dass wir über die Tormann-Position, wer fängt an, wer spielt nächstes Spiel, der ist gerade hot, soll man trotzdem drin lassen. Aber es sind so viele Faktoren, was man als Fan oder als Außenstehender gar nicht weiß, wie viel wir da drinnen Gedanken reinhauen und was auch ist, kleine Verletzungen, war einer krank, war einer im Training gut, hat gerade eine Phase, wo mental vielleicht sagst du, hast du zur Zeit strauchelt er ein bisschen, soll man reinhauen, hoffentlich passiert ihm was Gutes. So viele Sachen kommen da zusammen, jeden Tag, wenn man über diese Entscheidungen trifft. Und es geht nicht nur um einen Tormann, es geht über Spiel auch. Soll man den in die erste Linie tun, soll man da wechseln, soll man den da rüber tun, der wird da was vielleicht kreieren oder eine Linie besser machen, aber wenn wir das machen, die Entscheidung machen, dann ist die andere Linie vielleicht nicht mehr so stark. Also diese Entscheidung müssen wir jeden Tag treffen. Ich glaube aber trotzdem, dass man immer das Beste macht oder die Entscheidungen macht, was man glaubt, und danach ist man ja ein bisschen schlauer, und darum ist es jetzt schwer für mich nachvollziehen. Und wie gesagt, wir haben Entscheidungen gemacht, wo wir danach gesessen sind und gesagt haben, man hätte man vielleicht so einen anders machen. Aber in dem Moment, wo wir uns für das entschieden haben, war das der Gedanke, was wir gehabt haben und das Gefühl gehabt haben, dass das beste Line-Up ist und das Beste, was wir machen können in dem Moment, und danach ist immer einfach. Und wir sind voll oft auch anderer Meinungen. Wir reden über Line-Up oder über Tormann-Entscheidungen, und dann sage ich das, und dann sagen andere Coaches, sagen, nein, das machen wir nicht. Aber so ist nun mal, man muss die Entscheidungen machen, und ich glaube aber nicht, dass es, ich weiß nicht, ob es richtig ist, danach zu sagen, ah, hätte man es anders gemacht, weil wer weiß, wenn man es anders gemacht hätte, vielleicht was.
Ja, so ein bisschen Human Nature, oder?
Ja, ich glaube, das ist alles doch im Leben, wenn man Entscheidungen macht und dann vielleicht im Nachhinein sagt, das hätte ich doch nicht kaufen sollen, oder das war doch nicht das super, oder wenn man Haus baut oder ein Auto kauft, oder ist ja wurscht, was man im Leben für Entscheidungen macht, kann man dann auch immer sagen, ja, aber hätte ich das Haus anders gemacht, oder hätte man doch den Pool anders positioniert, oder weiß nicht, hätte ich mir die Schuhe doch nicht gekauft, weil jetzt sind sie so teuer gewesen, und trotzdem nach 3 Wochen komme ich drauf, gefallen mir doch nicht so gut. Drum, ich glaube, man muss trotzdem irgendwo den gewissen, man muss die Arbeit reinstecken zum Überlegen, aber wenn man dann eine Entscheidung trifft, dann geht man mit dem, und dann muss man auch mit der Entscheidung leben.
Craig hat sich danach nochmal gemeldet, beziehungsweise danach dann, wie so häufig, auch noch ein bisschen telefoniert und ein bisschen gesprochen, und hat dann gemeint, wahrscheinlich würde er, wenn er nochmal die Chance hätte, klassischer Redo, zumindest den Hot Goalie dann in Spiel 2, spätestens Spiel 3 dann auch spielen lassen, wenn wir
bei... Das war der Gedanke von mir, dass das dann eigentlich vielleicht nach dem zweiten Spiel vielleicht gewechselt hättest, oder nach dem zweiten Spiel, ja.
Wenn wir bei Redos sind und vielleicht jetzt spezifisch auf deine Coaching-Karriere, die ja in der Alps Hockey League begonnen hat, davor eigentlich schon als Strength and Conditioning Coach, jetzt seit ein paar Jahren erfolgreich als Head Coach der Steinbach Black Wings Linz. Und ich weiß auch, Coaches sind keine großen Fans von Name-Dropping. Kannst du natürlich machen, aber wenn du es verallgemeinernder, ohne Namen zu nennen, auch darlegen magst, ist das natürlich genauso okay. Wenn du irgendwann in deiner Coaching-Karriere einen Redo hättest, etwas, wo du was anders machen könntest, was wäre das?
Ich kann dir da jetzt keine Antwort geben, Martin. Das kommt ganz selten vor. Aber
ja, das stimmt.
Der Banks hat im ersten Teil was gesagt, seiner Linie treu bleiben. Ich fasse jetzt nur zusammen. Ja. Und jetzt auch sehr, sehr viel gesagt. Dann haben wir gesprochen über Kultur, Identität, über Vision, über Vorstellung, wie das Ganze ausschauen soll. Die SDS hat ein Lil geschrieben, groß vor der Meinung haben, dahinter stehen. Es ist überall. Und ich befasse mich sehr viel mit diesen, mit Möglichkeiten, mir Techniken anzueignen, die mir helfen bei solchen Entscheidungsfindungen. Da holst du jetzt angesprochen, und da hat er sehr, sehr recht damit. Wir sind oftmals konfrontiert mit Entscheidungen über Spielerpersonal, Entscheidungen über, die auch spielentscheidend sein können. Wer geht jetzt da aufs Eis? Und oftmals haben wir mehr Zeit, und oftmals haben wir überhaupt keine Zeit. Das muss so passieren. Und da muss man in der Lage sein, und ich glaube, dass da die hohe Kunst im Coaching ist, auf der einen Seite in der Vorbereitung, vorbereitet zu sein auf diese Momente, wenn das einem möglich ist, auf der anderen Seite aber auch aus der Intuition, aus diesem Gut-Feeling, was der Hosti gesagt hat, auch mit Überzeugung entscheiden können zu können und dahinter stehen. Das ist es, und das ist so, und das ist richtig. Für mich ist das richtig, und da gibt es dann nachher kein Fischen und keine Fragen mehr, ob das jetzt tatsächlich so... Nein, in diesem Moment habe ich eine Entscheidung getroffen, und in dem Moment stehe ich dazu, und deswegen habe ich sie getroffen. Es ist nicht so, dass ich dort war und die Karten umgelegt habe oder die Würfel gerollt habe und gewartet habe wie die Freunde, sondern nein, ich habe mir was gedacht dabei. Fritzi, bitte.
Attaboy, Fritzi. Attaboy.
Und ich denke, dass das die große Kunst ist, in diesen Stressmomenten trotzdem die Ruhe zu bewahren. Und da habe ich sehr, sehr viel Learning, also sehr, sehr viel Learning to do, sage ich jetzt. Entschuldigung, wieder mein Englisch, aber das ist so. Ja. Das sind Situationen, die wiederum schwierige Momente sind, die, aus denen wir lernen können. Und deswegen ist unser Job, so cool. Eine so, und ich bin jeden Tag dankbar über diese Möglichkeit, weil ich jeden Tag dazulerne. Jeden Tag. Ich möchte noch was sagen, was der Holsti gesagt hat, weil er was sehr Interessantes angesprochen, was viele vergessen. Und wir haben alle selber aktiv gespielt. Und wir haben alle unsere Coaches gehabt und jetzt sind wir Coaches. Und eins ist uns sehr klar und eins ist uns sehr schnell bewusst worden. Wir werden selten einer Meinung sein mit den Spielern. Und wenn ich zurückdenke, war ich auch nicht immer derselben Meinung mit meinem Coach. Und das muss auch nicht so sein. Genauso wie es unter Coaches nicht so sein muss, dass wir immer einer Meinung sind. Was ich mir erhoffe oder was ich verlange von meinen Spielern ist, auch wenn sie nicht derselben Meinung sind wie ich, weil ich muss Entscheidungen treffen, die manchmal nicht ihren Erwartungen entsprechen, ist okay. Du musst nicht mein bester Freund sein und du musst auch nicht happy sein mit meiner Entscheidung. Du kannst ruhig aufgefressen sein auf mich. Du kannst sagen, Phil, du hast keine Ahnung. Du kannst dir das denken und du kannst sagen, der Phil ist so ein Arsch, weil der entscheidet gerade gegen mich. Ist alles okay, es ist legitim, weil es ist menschlich. Grüßen wir uns, wenn wir uns sehen in der Früh, lassen wir Gras drüber wachsen und in ein paar Tagen reden wir drüber, wenn dir danach ist. Wenn nicht, dann finde die früher oder später. Und weil was Spieler nicht verstehen ist, warum wir Coaches solche Entscheidungen treffen. Diesen Prozess, den bedenken sie gar nicht und das ist auch nicht ihre Aufgabe. Und deswegen ist auch legitim, dass sie angefressen sind manchmal, wenn wir Entscheidungen treffen, die gegen sie sind.
Wir sprechen über ein per se negatives Thema, aber immer wieder mit positiven Episoden und eine davon betrifft den guten Fritz, deswegen gab es vorher ein Attaboy.
Attaboy Fritz.
Man muss tatsächlich auch dazu sagen, Fritz ist eine der vielen guten Seelen der Steinbach Black Wings Linz. Die gibt's dutzendfach bei vielen anderen Vereinen, aber es menschelt hier noch ein klein wenig mehr und das liegt jetzt nicht nur daran, dass er uns frisches Linzer Bier serviert hat. Jürgen bleibt bei seinem Schwepps, wie es sich gehört.
Sehr warm Dusche, ja.
Das ist nicht zugesagt. Die Geschichte ist die mit diesen Entscheidungen, die man treffen muss. Und man versucht natürlich, das Richtige zu machen. Und man versucht dann, wenn man die falsche Entscheidung getroffen hat, aus seinen Fehlern zu lernen. Einer der größten Gegner des Erfolgs ist Zweifel. Und jetzt hast du als Head Coach, wahrscheinlich als Assistant Coach bei Neumarkt, wahrscheinlich am direktesten miterlebt damals mit den vielen Head Coaches während dieser ganz schwierigen Zeit, da auch damals Steinbach Black Wings 1992 und als man sich auf einmal in den Niederungen der Tabelle befunden hat, wie schnell das gehen kann und wie schnell man in diesen Strudel reinkommt. Wie viel Zweifel oder wie oft war der Zweifel mit dabei? Wie oft hast du dich selber hinterfragen müssen mit, war das jetzt das Richtige? Warum läuft das nicht? Was kann ich noch anders machen? Wie groß ist dieser Faktor Zweifel?
Ich glaube, was ich vorher angesprochen habe, ist, was kann man kontrollieren und was kann man nicht kontrollieren. Und natürlich Zweifel in diesen Zeiten war groß. Aber es gibt gewisse Sachen, was außerhalb der Eishalle, die haben passiert und man muss von das diese in dieser Zeit war, weißt, das war nicht nur außerhalb des Eises, das war innerhalb der Kabine auch mit Spielern, die Fokus war nicht wirklich am Eishockey oft und als Co-Trainer bei so einer riesen Umbruch und so einer Situation, das wäre sinnlos für mich in dieser Situation sowas, so ein großer Thema, das eigentlich mit anderen Leuten zu tun hat, mich reinzustellen und versuchen, da eine Lösung zu finden. Das Einzige, was oder die schwierigste Verzweiflung, was ich gehabt habe in dieser Zeit, ist, dass da habe ich das Gefühl gehabt, das war Leute in der Verein auch, die nicht wirklich
für den Verein da war. Und man merkt, wenn da, dass jeder nicht auf dieselbe Strang zieht, so wie der Luki gesagt hat, da kannst du nichts erreichen. Da ist das, ja, wir haben eine niedrige Budget gehabt und so weiter. Aber das Spieler, was wir gehabt haben, teilweise in, auch in dieser Phase, waren gut genug, dass wir mit dabei hätten können.
Hätten sein können.
Entschuldigung, danke viel.
Das ist ein guter Punkt.
Da ist meine Deutschlehrer auch dabei, nebenbei.
Muss dann besser ansuchen.
Du machst genau. Einen richtig guten Job.
Fire that guy.
Naja, meistens reden wir eh nur
Englisch. Ich bin absolut angetan von deinem Deutsch, bitte. Mhm. Und nicht falsch interpretieren hier.
Aber
hey, klicks fürs Gute, ja, für den Deutsch.
Richtig, ja. Richtig gut. Da war der für mich in dem Zeit, sage mal, werde ich sagen, der, das ist schwierig, wann das ist eine, die ich glaube, ein unsere größte Kultur, sage mal, Stammsatz ist, dass die Spieler sind für den Verein da, die spielen für den Verein, für das Team. Und wann das nicht da ist, ist das sehr schwierig, egal was für ein Talent man hat in der Kabine, egal wie gut der Cheftrainer ist, wenn das da nicht ein Kollektiv ist, ist sehr, sehr schwierig. Und zurück ein bisschen zu die Entscheidungen, was wir vorher geredet haben, wie schwer die sind oder wie schwer die sein können, ist, und der Greg Holtz hat das drüber gesprochen und ich kann das erinnern, es war eine Erinnerung, das mit mir immer geblieben hat von der Rob Daum, war, seine Entscheidung war immer, was ist das Beste für das Team? Aus. Das war nicht was am Besten für mich oder für ihn oder für irgendjemand. Die Entscheidung muss das beste Entscheidung für das Team sein. Und aber heutzutage ist es nicht so wie 15 Jahre vor oder 20 Jahre vor. Du musst mit dem Spieler auch das erklären, warum du die Entscheidung machst.
Jetzt hatten Phil Lukas und ich das große Vergnügen, 1,5 Jahre die NHL zu begleiten. Und wir haben es im ersten Teil schon ein klein wenig angesprochen und wir haben es auf Sendung oft angesprochen, dass es gerade in den letzten 1,5 Jahrzehnten immer wieder vorgekommen ist, dass Mannschaften wirkliche Gut-Punches hinnehmen mussten, bis sie dann auch gelernt hatten, was es braucht, um auch diese letzte Hürde und vielleicht auch die vorletzte Hürde zu nehmen. Also wenn man sich ansieht, wie lange es bei Tampa Bay, die ja in den letzten 1,5 Dekaden eigentlich immer loaded waren, gedauert hat, bis die überhaupt in die Nähe eines Stanley Cups gekommen sind. Wie oft Colorado auch ganz bitter in den Playoffs verlieren musste, um dann dorthin zu kommen. Auch die Reise der Florida Panthers in der aktuellen Edition, das ist angesprochen. President's Trophy, Playoff aus. Stanley Cup Finalteilnahme, Stanley Cup Finalniederlage. Und erst dann im dritten Anlauf, wenn man so will, dann auch der Sieg. Wie viel Zweifel, beziehungsweise wenn wir bei den Learnings aus Misserfolgen sind und will jetzt den President's Trophy gewinnen und das Stanley Cup Teilnehmer nicht als Misserfolg titulieren, aber für viele ist es halt tatsächlich, ja, es gibt eine Mannschaft von 32, die den Titel gewinnt, das ist die Mannschaft, die Erfolg hatte. Was waren die Learnings der Panthers Organization aus diesen vielleicht zwei Saisonen, die es gebraucht hat, um dann zum Stanley Cup zu kommen?
Ich glaube, das habe ich im ersten Teil schon angesprochen. Was ich am meisten mitkriegt habe, ist erstens einmal, dass sie davon gelernt haben, von den Niederlagen und dann richtig nachzubesetzen vom Management. Aber schlussendlich bin ich trotzdem der Überzeugung, es muss passen im Moment, was gerade ist. Weil wenn man schaut, die Finalserie, wo wir verloren haben, im Nachhinein kriegt man dann ja viel mehr mit, was gerade in der Phase im Moment war. Aber es waren so viele Verletzte und so viele gebrochene Knochen und Verletzungen und vielleicht die individuelle Leistung war gerade nicht da. Und das ist trotzdem wahrscheinlich einer der größten Faktoren ist dann schlussendlich trotzdem, dass wie funktioniert es gerade zu der Phase und hat man es dann oder nicht. Und heuer hat sehr viel gepasst und darum haben wir einen Stanley Cup geholt, weil wir waren da 3-0 vorne, wie der Marc vorhin gesagt hat, gegen Wien 3-0 hinten, auf einmal steht es 3-3. Aber wenn man schaut, wir haben fast keine Verletzungen gehabt. Im letzten Spiel, dann im entscheidenden Spiel 7, schießt man dann wie das 2-1 eigentlich total ein Tor aus dem Nix heraus. Reinhard fährt von der Seite runter, schießt aufs Tor und die geht durch. Es sind so viele Sachen, wo man nicht kontrollieren kann im Eis. Okay, was passiert da draußen? Und wenn alles zusammenpasst, und das hat nichts damit zu tun, die Kultur und wie man trainiert und das System und alles, das muss natürlich da sein. Aber wer entscheidet dann schlussendlich, ob so ein Schuss reingeht, ob eine Scheibe abgefälscht wird ins Tor, wo der Tormann nicht berührt, oder geht sie 5 Zentimeter vorbei oder trifft sogar die Stangen und geht ins Eck raus. Wer entscheidet das? Und das sind trotzdem so viele spielentscheidenden Sachen, was passieren im Hockey, wo man nicht kontrollieren können. Und das ist das, was der Marc dann wieder gesagt hat, was können wir kontrollieren und was können wir nicht kontrollieren. Wir können kontrollieren, dass wir versuchen, jeden Tag die beste Leistung aufs Eis zu bringen. Wir versuchen, dass wir das System so gut wie möglich umsetzen. Aber schlussendlich können wir nicht entscheiden, ob der Schuss, wenn man nämlich Tore anschaut, was passiert im Eis, okay, wir können nicht kontrollieren, der Verteidiger schießt eigentlich am Meter beim Tor vorbei, schießt dem am Schimperndeckel, dem anderen auf den Wadel und der geht ins Tor rein. Oder Verletzungen. So viele Sachen passieren im Hockey, wo, wenn die zur richtigen Zeit nicht passieren und vielleicht das Packlack oder wie man das nennen will, ja,
das man natürlich auch erzwingen kann, wenn man.
Nein, natürlich. Und das meine ich mit dem, wenn man richtig trainiert, wenn man richtig System spielt, wenn man diese ganzen Sachen, was man kontrollieren kann, jeden Tag aufs Eis bringt, bin ich 100% überzeugt, dass man sich die beste Möglichkeit gibt. Aber schlussendlich ist es trotzdem so, es ist ein Spiel, der Schuss, du blockst einen Schuss und die Scheiben geht nicht ins Tor oder du blockst einen Schuss und du wirst nicht verletzt, ist einfach trotzdem nicht was, was man zu 100% kontrollieren kann. Und dann die Verletzungen, und dann geht es ja auch darum, wer verletzt sich. Und es geht nicht nur darum, dass sich Star verletzen, sondern es kann sein, dass ein voller wichtiger Spieler, wo vielleicht gar nicht so nach außen punktemäßig und so der wichtige Spieler ist, aber es verletzt sich ein Spieler, wo für dein Lineup als Coach oder als Team so wichtig ist, wo vielleicht gar nicht den Credit kriegt, dass der so wichtig ist, aber der verletzt sich und der fällt dir so extrem in dem Moment. Und solche Sachen kann man nicht kontrollieren und das ist trotzdem extrem spielentscheidend oder auch abhängig von Erfolg und wie weit man dann schlussendlich geht.
Und diese Verletzungsthematik und vor allem, dass es den Panthers da am Stanley Cup Run mit den Panthers vor 2 Jahren widerfahren ist, wo Matthew Tkachuk, glaube ich, erst lange verletzt gespielt hat und dann irgendwann komplett VO geben musste. Da gibt's einen wunderbaren One-Liner von PK Subban und ich weiß nicht, ob ihr die Amazon Prime-Serie Face Off Inside the NHL schon gesehen habt. Wildes Nicken. Ich habe bisher nur die erste Folge gesehen, aber PK Subban sagt halt einfach, in the playoffs, you're not playing hurt, you're playing injured. Und wenn man das mal so sickern lässt und sich dann noch vergegenwärtigt, die spielen halt nicht nur 3 Playoff-Runden wie bei uns, sondern 4 und es sind halt die besten Spieler auf diesem Planeten immer und immer wieder, die gegeneinander gehen. Zieht mir die Gänsehaut auf, wenn ich dran denke, wie hoch diese Intensität, wie anders dieses Playoff-Hockey nochmal in der NHL ist. Kleiner Exkurs. Entscheidungsfindung. Würde mich bei dir interessieren, nicht der Do-Over, sondern in welchem Bereich vielleicht die bisher auch kniffligste Entscheidung deiner Karriere war, wo du vielleicht am längsten drüber nachdenken musstest, ob das jetzt in welche Richtung deine Entscheidung gehen wird als Head Coach? Gab es da einen Moment oder gibt es einen Moment, der da in den Sinn kommt? Oder überfordere dich gerade?
Ich habe das Gefühl, das ist dieselbe Frage, Martin.
Und Martin, kannst du das noch einmal so sagen, wie du das vor ein paar Jahren am Eis gesagt hast zum Schiedsrichter?
Nein, ich hab das Gefühl, ich habe keine andere Antwort für dich. Es kommt mir jetzt im Moment nichts in den Sinn. Das heißt nicht, dass ich keine Zweifel habe. Überhaupt nicht.
Es geht doch nicht um Zweifel. Ja. Es geht nur etwas, das dich ins Nachdenken bringt. Oder etwas, wo du länger nachdenken musstest als sonst.
Täglich denke ich darüber nach. Wir haben lang genug heuer paddeln müssen, bis wir ein Line-Up finden nach dem Ausfall von Emilio Romig, wo wir nicht gewusst haben, wieso die Konstellation jetzt... Es war nicht vorhersehbar für uns. Das ist etwas, was der Banks gerade angesprochen hat. Es war etwas, womit auf das haben wir uns nicht vorbereiten können. Dann versuchen wir, eine neue Konstellation zu finden, die ähnlich funktioniert, die eventuell Zeit braucht, was auch immer. Solche Sachen bringen mich zum Nachdenken. Solche Sachen bringen mir Momente von, was ist die richtige Entscheidung hier, was ist nicht. Aber sowas passiert täglich. Sowas passiert täglich. Das heißt, ich kann hier nichts herausheben, wo ich sage, das kommt mir jetzt als Erster in den Sinn und das wäre jetzt eine eindeutige Antwort für dich, weil ich bringe es noch einmal zurück. Es ist für mich schon sehr, sehr wichtig, dass ich mir und meiner Vorstellung treu bleib. Das ist für mich wichtig. Ich glaube, dass das für jeden, oder ich bin davon überzeugt, dass das, wir hören das auf der ganzen Welt, jeder. Für Coaches ist es wichtig, dass sie authentisch sind. Ja, und das heißt, sie müssen handeln und entscheiden, nicht aus einer Emotion, aber aus einer Überzeugung. So bin ich und deswegen handle ich auch so. Und das ist für mich wichtig. Wäre ich alles richtig entscheiden? Auf keinen Fall. Es wäre traurig, wenn es so wäre. Es wäre schlimm. Weil das würde sagen, dass hier kein Prozess bestehen würde. Und dem ist auch nicht so. Deswegen habe ich Leute um mich herum, denen ich vollstes Vertrauen habe. Und wo ich weiß, wenn die mir ihr Feedback geben, dann sagen die mir nicht, was ich hören will, sondern sie sagen mir, was sie sich denken. Und das bringt mich wieder zum Überlegen. Schmeckt mir das manchmal nicht? Na, hundertprozentig, Martin. Da, wo ich manchmal da sitze und sage, es gibt's, was soll denn das? Aber es bringt mich zum Nachdenken, es bringt mich weiter tiefer zu reflektieren, um in meiner Entscheidungsfindung vielleicht zu respektieren, ja, da ist ein Punkt, den ich vielleicht übersehen habe. Aber ich habe jetzt keine Antwort für dich, auf diese Frage, wo ich mich erinnern könnte, puh, diese Entscheidung ist mir extrem schwer gefallen. Weil mir fallen extrem viele Entscheidungen sehr, sehr schwer. Auch über Spieler, wie ich es vorher angesprochen habe. Solche Entscheidungen fallen mir schwer, weil ich lang genug selber gespielt habe und weil ich sehr wohl oftmals nachvollziehen kann, in welcher emotionalen Situation sich dieser Spieler vielleicht befindet. Nichtsdestotrotz muss ich darüber hinwegsehen, mit dem Spieler kommunizieren und ihm auch nahelegen, warum ich diese Entscheidung treffe, und trotzdem schmeckt es ihm nicht. Das heißt, in dem Moment haltet er von mir nicht sonderlich viel und mit dem muss ich einschlafen können. Das ist Teil von meinem Job.
Und ganz ehrlich, ohne eine konkrete Antwort auf die Frage gegeben zu haben,
sorry, Martin,
steckt in deiner Antwort so viel mehr drinnen, als man ehrlicherweise auch erhofft hat, weil es den Prozess erläutert, weil es natürlich auch wieder mit Zweifel, nicht Zweifel zu tun hat, weil es mit Nachdenken verbunden ist und dann vielleicht in Konsequenz mit Zweifel, weil das sich hinterfragen ist ja prinzipiell auch was Positives, dass das Zweifel mit sich bringen kann. War es die richtige Entscheidung? Wenn ja, wenn nicht, was kann man besser, was kann man anders machen? Also ich finde das extrem spannend, und wenn man es dann halt wirklich auch versucht runterzubrechen und dann wieder beim Misserfolg auch zu landen, wenn man Misserfolg hat, und das ist die nächste Untugend, und da möchte ich auch wieder zu dir kommen, nicht weil es eine Untugend ist, lieber Marc, sondern weil du der alte Hase unter diesen dreien bist und auch so viel
Turn. Fuck on that, Mark.
So viel an die graue Haare. Verstehe.
Ich habe dich als George Clooney des Assistant Coachings bezeichnet. McDreamy wurde schon genannt, aber es ist ja alles positiv konnotiert, zumindest bei der Frauenwelt, würde ich jetzt meinen.
Ja.
Geduld ist in vielen Organisationen etwas, dass es gerade die letzten Jahre, Jahrzehnte nicht mehr so häufig gibt. Also es gibt auch, und Geduld geht für mich einher mit Kontinuität. Und gerade wenn man sich erfolgreiche Sportorganisationen ansieht, öfter als nicht gibt es dort in irgendeiner Art und Weise Kontinuität und oder Geduld. Und dann wiederum ist Geduld natürlich auch enden wollen. Gerade wenn es nicht funktioniert, gerade wenn es Misserfolge gibt, gerade wenn sich auch etwas abnützt. Jetzt hat man aus der Linz-Organisation dann immer wieder gehört, irgendwann war die Art und Weise, wie, um einen konkreten Namen zu nennen, Rob Down Coach, das hat sich abgenutzt. Und wenn man damals nicht allzu viel dabei gedacht. Und dann hört man exakt dasselbe auch aus Villach, dass du nach 1, 2, 3 Jahren Drop Down einfach alles gesehen, alles gehört hast und so wenig neue Impulse kommen. Der Faktor Geduld. Wie wichtig ist er im Coaching und wie wichtig ist er auch, um aus Misserfolgen potenziell Erfolge zu machen?
Geduld ist unglaublich wichtig. Wenn man eine Vision hat, was man erfüllen will und man gibt eine kurze Zeit beschränkte ein Präsident, der sagt, innerhalb ein Jahr, zwei Jahre will ich da einen Meistertitel haben aus. Ich investiere viel Geld in das und wenn das nicht da ist, kommt der Nächste, dann kommt der Nächste, dann kommt der Nächste. Für mich ist das dann unmöglich, eine Kultur zum Aufbauen und eine Stabilität in einem Verein zu bringen. Darum eine gewisse Geduld muss da sein. Und ich glaube, mit unserem Vorstand, die jetzt da ist, mit Präsident Nader, das jetzt da ist, ich glaube, er versteht die Vision von der Luki und versteht auch, dass wir versuchen, mit unseren Ressourcen so gut wie möglich eine Mannschaft zu aufstellen, der spielt vor unserem Linzer Heimpublikum auf eine gewisse Art und Weise, dass die Leute, die zahlen und kommen in die Eishalle, sehen, dass da eine Mannschaft, die alles am Eis lässt, jeden Spiel. Und ich glaube bis jetzt, ich glaube auf Holz, das funktioniert und ich glaube, das ist nur sustainable. Das ist nur langfristig erhaltbar. Man kann es nur langfristig erhaltbar, wenn da Kultur reingebracht ist. Und wenn die Spieler das in das Leben, dann, man sieht, da war der Trainer, wie heißt es, der Arno de Curto
in Davos.
Ja, aber
der ewige Arno, wie er dort genannt wird.
Klicks for Arno, ey. Klicks for Arno.
Good guy.
Great guy. Love Arno.
Und zu deiner Frage, ich hoffe, ich habe das jetzt ein bisschen direkt geantwortet, aber ist Geduld wichtig? Ja. Und oft ist es so im Sport, dass irgendein Typ kommt, der Geld hat, investiert in eine Mannschaft und will und ist gewohnt, einfach wie in sein Geschäft, dass heute auf morgen ich mache Geld und ich habe Erfolg da, weil ich Geld einfach reinzahle. Und mit Geld kann man Erfolg im Geschäft oft relativ schnell bekommen. Und Sport ist was anderes. Das ist, ja, man muss investieren. Ja, da sind manche Sachen, die vergleichbar sind. Aber im Sport, da muss eine Kultur aufbauen, dass das langfristig ein gewisser Erfolg da ist. Und viele, glaube ich, in meiner Erfahrung, es gibt oft Situationen, wo die Geduld ist nicht da. Aber Gott sei Dank haben wir jetzt einen Verein, der eine Kultur hat. Und ich glaube, dass die Fans auch, ich hoffe, aber ich von was ich sehe, ich glaube, die sind glücklich mit wie die Mannschaft sich präsentiert. Und das ist natürlich ganz wichtig.
Geduld ist so spannend, weil sich dann natürlich auch immer die Frage stellt, wie lange darf man, muss man, soll man geduldig sein? Und mir fällt jetzt irgendwie kein besseres Beispiel ein als zwei aus der NFL, als die damals St. Louis Rams einen Quarterback First Overall gedraftet haben mit Jared Goff. Der sorgt mittlerweile für Furore bei den Detroit Lions. Der führt die tatsächlich auch in den Super Bowl, aber er hatte Limitationen. Und das hat dann dazu geführt, dass sie für einen mutmaßlich besseren Quarterback getradet haben, obwohl man den First Overall Draft Pick auf seinem Roster hatte. Also diese Geduld war enden wollend. Und auch bei den Arizona Cardinals gab es einen ähnlich gelagerten Fall. Da hat man Quarterback in der ersten Runde hochgedraftet. Da waren er 10. Damals mit Josh Rosen. 2 Jahre später kriegt man den First Overall Draft Pick. Und was passiert? Sie nehmen erst recht wieder einen Quarterback. Obwohl man hätte meinen können, ja, vielleicht wird der ja auch noch was. Ist mittlerweile nicht mehr in der NFL. Aber es ist spannend zu sehen, wie schnell Organisationen die Geduld verlieren. Und in dem Fall war es bei beiden Organisationen gut, dass sie die Geduld verloren haben, um quasi diesen Redo zu machen. Und das sind jetzt wirklich nur 2 Beispiele auf Spielerebene. Da sind wir noch gar nicht bei Arbeiten in der Organisation, aber als ich dieses Geduldsthema auch aufgebracht habe und wie lange man geduldig sein muss, wenn man Misserfolge hat, um zu hoffen, dass es in die andere Richtung geht, hast du gleich mal Arm hochgemacht, Phil. Was magst du ergänzen? Ich glaube, du hast eine Meinung.
Wow, ich habe nicht geglaubt, dass du zukommst zu mir, Martin. Nein, aber es ist schon wieder so viel in der Zwischenzeit gesagt worden von Marc und von Banks, dass aber ich glaube, ein Wort, was heute noch nicht gefallen ist, ich möchte noch einmal zurück auf dieses NFL-Thema, aber ich kenne mich überhaupt nicht aus im Football. Du weißt es.
Keine Sorge.
Das erste Footballspiel, was ich mir seit Jahren anschaue, wird mit dir sein. Irgendwann einmal. Bei einem kühlen Blonden.
Okay.
Du wirst mir das dann nahelegen. Aber allein schaue ich mir das Zeug wahrscheinlich nicht an. Da ist mir der Schlaf zu wichtig. Ja? Aber reden wir jetzt nicht über meine Schlaftheorien, sondern reden wir über Geduld. Ist das, was du als Erster angesprochen hast. Vielleicht ist die Entscheidung dieser Footballteams ja nicht auf einmal mangelnde Geduld. Das ist das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist, gefallen, sondern das Anforderungsprofil passt nicht. Wir brauchen etwas anderes, um effektiv sein zu können in der Spielweise, die wir brauchen. Das ist das Erste, was mir in den Gedanken gekommen ist. Vielleicht ist es keine mangelnde Geduld. Das andere, wenn wir über Geduld sprechen, der Marc hat es angesprochen, wie wichtig Geduld ist. Ihr kennt meine Eltern, die Zuhörer kennen meine Eltern nicht, aber Geduld ist jetzt nicht unbedingt mir in die Wiege gelegt worden. Okay. Das ist etwas, woran ich sehr, sehr arbeiten muss und was auch sehr wichtig ist, weil anfangs vom Teil 1 habe ich gesprochen über den Prozess und der Prozess verlangt einfach Geduld und braucht Geduld. Ich denke, ich habe mit beiden von euch schon mal über dieses Thema gesprochen. Ich wünschte mir manchmal in meiner doch noch sehr jungen Coaching-Laufbahn, dass ich stetig weiß, wo wir uns befinden im Prozess, weil das würde mir komplette Überzeugung und Ruhe geben und keinen Zweifel, über den du auch schon mehrmals gesprochen hast. Aber Zweifel begleitet uns täglich. Also Zweifel ist immer wieder hier und Zweifel, das ist so ein emotionaler Rollercoaster, wo man auch lernen muss und das haben wir auch in unserer spielerischen Karriere schon mitbekommen. Ständige Highs und Lows und da gilt's einfach auch irgendwann einmal, sage ich, dieses Gut-Feeling oder diese Intuition zu vertrauen, beziehungsweise diese Ignore the Inner Voice, dieses ständige, immer wieder repetitive Zweifeln deines Gehirns auszuschalten. Das ist schon etwas, was gelernt sein muss und was geübt sein muss. Wir haben in unserer Kultur und Identität einen Spruch eingebaut, der sehr wichtig ist für uns und der ist von Chris Paul, der ja ein Langzeitprofi ist in der NBA. Und ich in meinem Podcast habe ich ihm zugehört und er hat einen Spruch gehabt, der nennt sich Reps Removed Out. Und Wiederholungen mehr oder weniger eliminieren Zweifel. Und das ist etwas, was wir sehr, sehr groß schreiben. Deswegen sind unsere Practice Habits, also unsere Trainingsgewohnheiten, wie wir am Eis arbeiten, wie wir off-Eis arbeiten, sind diese Dinge sehr, sehr wichtig und sehr, sehr groß geschrieben bei uns. Und wenn wir uns zurückerinnern an Teil 1, ist das eigentlich Nummer 1 bei uns. Das fällt in Sachen Arbeitseinstellung hinein. Warum ich auf das hinkomme? Weil wie kommen wir aus diesen Löchern oder aus diesen schwierigen Situationen, aus diesen Rückschlägen wieder heraus? Indem, dass wir an solche Sachen glauben. Wir müssen den Glauben darin haben, dass Reps Removed Out. Und wenn wir immer wieder diese Wiederholungen, immer wieder alle drei hier, alle vier im Staff dieselbe Sprache sprechen und dieselbe Information immer wieder an unsere Mannschaft, an unser Kollektiv tragen, dann entsteht Konstanz. Und das ist das Wort, was heute noch überhaupt nicht gefallen ist. Und was bei
Holy Grail of Hockey.
Was so wichtig ist im Prozess oder im Wachstum. Und du hast angesprochen, große Organisationen wie die Tampa Bay Lightning, die alle die Rückschläge haben handeln müssen und so weiter. Der Banks hat es angesprochen, ich glaube, Personal neu zu besetzen. Was braucht man für neue Bausteine, um schlussendlich zum Erfolg oder über diese Rückschläge hinauszukommen, ist das eine, aber das andere ist Konstanz. Es ist nicht die Veränderung von Kultur. Es ist das Zwischenspiel zwischen Erfolg und Entwicklung, über das ich seit Jahren spreche. Und nichts gibt mir mehr Joy, Freude und Erfüllung, als wenn ich einem Spieler zuschauen kann, wie er Fortschritte macht und sich verbessert. Und das ist der Schritt, der nicht übergangen werden kann am Weg zum Erfolg. Ich war unter 3,5 Minuten, it's not bad.
Jetzt muss man mal echt sagen, wie brutal er Deutsch und Englisch mixt. Das ist ja, müssen wir Klicks einmal für ihn mal machen. Das ist echt Wahnsinn.
Also, ja, das schnippt sie auch schon mit.
Man merkt, dass er verheiratet ist mit einer Großbritannien.
Ja. Yeah.
Wahnsinn. Wie der das kombiniert. Englisch, Deutsch.
Thanks for the clicks, boys.
Und ich krieg das so oft zu hören, Pfanner. Wenn man dir beim Kommentieren zuhört, glaubt man, du sprichst mehr Englisch als Deutsch. Also auch da, es creept halt so leicht rein. Ja, was
hilft nichts.
Diese Vermischungen gibt. Ich finde das auch ein super Punkt, weil letztlich auch jede Eishockey-Organisation natürlich versucht, konstant zu gewinnen. Konstanz zu finden, um konstant zu gewinnen. Und das ist ein Thema, das an dieser Stelle schon sehr häufig auch angesprochen worden ist. Aber nachdem wir uns schon wieder am Ende der Runde befinden und wir noch ein gemeinsames Abendessen geplant haben und dem Fritz dann auch noch ein paar Klicks geben müssen, dadurch, dass er uns
wieder. Immer.
Gasteiner, Schwäbs, Linzer Bier hat er, hat das uns sehr, sehr gut gehen lassen. Er hätte sogar für uns aufgekocht, muss man auch noch dazu sagen. Deswegen, Fritz
Klicks für Fritz.
Ich hätte
das Applaus.
Baloney. Klicks für Baloney.
Die Blackwings starten mit 4 Niederlagen in die Saison. Ein einziges Tor, das erzielt worden ist. Ich weiß noch, wie die Text-Chain zwischen mir und Greg Holtz irgendwie geglüht hat, weil wir irgendwie unseren Augen nicht trauen konnten bei den Ergebnissen. Und natürlich rattert es auch bei euch gescheit im Hinterstübchen. Was passiert da? Nehmt uns mal mit auf diesen Prozess und die Innenansicht. Was ist da passiert? Was ist hinterfragt worden? Wahrscheinlich eh alles. Und wie hat man diesen Turnaround geschafft? So dann 4 Siegen in Serie. Vom Misserfolg zum Erfolg.
Ich fange mal an.
Komisch.
Komisch. Na, irgendeiner muss das Eis brechen. Jungs, noch einmal. Erstes Spiel in Bozen. Ich denke zurück, es war kein 5-0, aber es ist 5-0. Zweites Spiel zu Hause gegen Klagenfurt. Wir waren nicht gut. Wir waren nicht gut. Dann war das dritte Spiel Wien zu Hause. Wir kämpfen. Wir halten den Schläger so fest, dass gar nichts geht. Wir die simpelsten Plays nicht machen können. Natürlich schon ein bisschen dieser Selbstzweifel sichtbar ist. Gehen zwar in Führung, aber verlieren 2-1. Aufgrund von auch, ja, Breakdowns in unserer Spielweise. Ja. Aber haben dann auch schlussendlich nicht genug generieren können. Viertes Spiel in Graz, denke ich, oder? In Graz 0-2. Alles muss man sagen mit einem minimierten Lineup, natürlich, was wir nie hernehmen als Argumentation. Ja, somit können wir das ruhig rausschneiden, weil wir immer davon überzeugt sind, dass das Kollektiv, was wir stellen, imstande ist, kompetitiv sein zu können. Nichtsdestotrotz hatten wir, muss man ehrlich sagen, vielleicht mangelnde Qualität im Playmaking. Wir haben uns am Einsatz hat's nicht gescheitert, an der Einstellung hat's nicht gescheitert, Aber definitiv in der Ausführung hat es gescheitert. Und somit haben wir unsere Köpfe zusammentun müssen. Und dass das kein einfacher Weg wird aus dem Ganzen heraus, das war uns klar. Im selben Moment, wo man adressieren muss, was wir im Moment nicht gut genug ausführen, muss man den Spielern aber auch irgendwo vermitteln, hey Jungs, wir sind da gemeinsam im selben Boot. Das ist nicht, you guys suck, weil ihr das nicht macht, was wir sagen, sondern es ist, wir sind da gemeinsam drin. Und noch einmal, der erste Blick für uns muss immer in den Spiegel gehen. Vielleicht waren wir nicht klar genug. Vielleicht haben wir gewisse Sachen nicht klar genug angesprochen, weil Klarheit ist was ganz Wichtiges im Profi-Business. Klarheit. Klarheit in den Anweisungen, Klarheit in der Vermittlung, was wir uns vorstellen, Klarheit in der Rollenverteilung. All diese Dinge sind sehr, sehr, sehr wichtig. Und ja, für uns war nur klar, dass für uns war klar, es braucht erst einmal, ja, es braucht einmal einen Baustein und das ist, den müssen wir uns einmal erarbeiten. Der wird uns nicht in den Schoß fallen. Und dieses Packlack oder dieses wie auch immer, dass man sich arbeitet, Lack habe ich lernen müssen, ist etwas, was tatsächlich bestehend ist im Eishockey. Weil ich war lange der Überzeugung, dass Glück gibt's nicht im Eishockey, das muss man sich erarbeiten auf seiner Seite. Hier sind wir wieder bei Reps Removed Out und Consistency und diese ganzen, ja, davon bin ich überzeugt. Aber ja, es stimmt schon. Der Banks hat vorher gesagt, wer entscheidet, dass sie oft Toe Cap in Top Shelf geht oder ins Eck geht? Ja, das sind Bounces. Und Bounces erarbeitest du dir auch über Consistency. Davon bin ich überzeugt. Aber es gibt Luck. Ja, es gibt. Aber wir müssen schauen, dass wir in unserer Spielweise, in unseren Habits, in unseren Gewohnheiten so konstant sind, dass wir diese Breaks mehr in unsere Richtung forcieren können. Und wenn es am Ende nicht so ist, dann haben wir uns nichts vorzuwerfen.
Jürgen, größtes Learning aus diesen 4 Spielen und das im Wissen, dass du am Game Day nicht mehr aktiv bei der Mannschaft bist, weil du so viele andere auch Aufgaben hast, im Wissen aber, dass du natürlich unter der Woche mit den Athleten arbeitest. Wie blickst du auf diese Phase zurück, auf diesen Misserfolg und letztlich auch die Erfolge der letzten Wochen? Es gab ja direkt darauf eine 4 Spiele während der Siegesserie und aktuell, zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufzeichnen, knock on wood, gibt es eine 5 Spiele während der Siegesserie der Steinbach Black Wings Linz. Wie blickst du auf das zurück, was sich da ereignet hat?
Ja, ganz eine schwere Situation, weil man natürlich, man geht mit Erwartungen und mit Ziele und mit Vorbereitung und letzten Jahr neue Spieler und alles in eine neue Saison und dann auf einmal kriegst du gleich mal einen Dämpfer. 4 Spiele verloren, man schießt keine Tore, man kriegt in 2 Spiele hinten die Tore und natürlich, was normal ist, was passiert ist, man fängt einmal an, über alles zu diskutieren und alles zu hinterfragen und nicht negativ hinterfragen, aber man trotzdem, man stellt sich, ja, was haben wir richtig gemacht, was haben wir falsch gemacht, was war, wer spielt gut, wer spielt nicht gut und, aber schlussendlich, was wir, glaube ich, als Coaching-Staff gemacht haben, ist, wir haben Geduld einmal gehabt, was wir vorhin gesprochen haben, wir haben eine sehr schöne Situation, muss ich ganz ehrlich sagen, von der sportlichen Leitung her, dass wir arbeiten dürfen, ohne dass wir von oben gleich Druck kriegen oder irgendwas. Also da ist nicht gleich so, dass man immer dreimal verliert und kommt von oben jemand runter und sagt, was ist los, sondern wir dürfen das wirklich erarbeiten, sage ich mal, und das machen wir. Also wenn man die Zeit, was wir investieren, einmal wirklich aufs Papier bringen würde, würden wahrscheinlich viele nicht glauben, was da los ist, wie viele Stunden der Phil und der Marc und wir alle ins Eishockey investieren mit Gedanken, mit Quatschen, mit Lösungen finden und über alles reden. Man glaubt das wirklich nicht, über was man alles redet. Also, aber schlussendlich ist es dann trotzdem so, dass man geglaubt haben, dass wir eine gute Mannschaft haben. Das ist einmal wichtig, dass wir wirklich glauben, wir haben eine gute Mannschaft, wir haben gute Torleute, weil wenn man auch im Tormannbereich schaut, wir sind ja jetzt noch nicht einmal statistikmäßig irgendwo da, wo jemand sagen würde, war die Torleute sind unglaublich, aber wir haben voll viele Spiele gehabt, wo wir gute Leistungen aufs Eis gebracht haben, aber keine Tore geschossen haben. Wir haben genauso Tore gekriegt, wo wir uns zurückwünschen würden, weil wir genau ein Tor gekriegt haben, wo man einfach, ja, das kriegt man einmal in ein, zwei Jahren als Tormann, und die sind genau zu einer Zeit gekommen, wo sie uns nicht geholfen haben. Aber schlussendlich, glaube ich, sind wir trotzdem dann in einem Office drinnen. Wir versuchen systematisch, wir versuchen personell, wir versuchen persönlich über jeden Spieler, über jede Situation stundenweise zu reden und schauen, was können wir machen. Und ich glaube, das haben wir schon sehr gut, dass wir auch sozial sehr gut ausgeprägt sind, dass wir einfach auch wissen, okay, das und das ist jetzt normal, das und das, da müssen wir vielleicht mit dem und dem reden und da müssen wir schauen, dass wir das Beste rausholen. Aber schlussendlich, glaube ich, haben wir alle geglaubt, dass wir eine gute Mannschaft haben, und das glauben wir jetzt noch, und das sagt es ja jetzt, dass man einfach aus dem Tief rausgekommen ist und dass wir die Geduld gehabt haben, dass wir nicht irgendwas dramatisch verändert haben. Und ich glaube, dass das der Key war, der Schlüssel zum Erfolg.
Und was wir über die letzten doch deutlich über 2 Stunden hatten, waren viele Buzzwords. Ob das jetzt die Konstanz war, ob das die Geduld war, ob das der Erfolg an sich war, Character, Work Ethic. Wir haben eigentlich alles gemacht und fast alles abgehakt, aber ein Wort, das noch fehlt und das bei euch dreien tatsächlich erwähnt werden muss für meine Begriffe, ist der Terminus Technicus Freundschaft, Friendship. Wie wichtig ist es in eurem Staff, auch bei Misserfolgen zu wissen, man arbeitet letztlich mit Freunden zusammen, weiß, wie die ticken und weiß, dass man dann auch wieder aus diesem Loch rauskommt, Marc?
Oh, ich finde das unglaublich wichtig, weil wenn jemand mich persönlich nicht kennt, meine Art und Weise ist nicht immer der leichteste beim Kommunikation, und alle, die im Trainerstab sitzen da, kennen mich, und ich kann komplett frei reden, meiner Meinung, ohne zum Nachdenken, wie ich das formuliere. Wenn der Luki irgendwas zu mir sagt und ich, das zipft mich an, oder wenn ich zum Luki was sagt, das zippt ihm an, wissen wir, dass in 5 Minuten ist es wieder vorbei, aber ohne dem wirklich ehrlich Meinungen zu geben, für mich, glaube ich, ist sehr schwierig, richtig Lösungen zu finden und zu der Root von der Problem zum Reinkommen irgendwie, weil sonst redet man so herum, netterweise, und ein bisschen angreifen auf ein Problem, aber wenn man da sitzen kann, und ich muss sagen, in dieser Zeit nach die 4 Spiele, da haben wir Training analysiert, nicht nur Training, jede Übung analysiert nach jedem Training. Dann haben wir die Spiele analysiert, systemmäßig, was, wo kann man die Mannschaft helfen. Und verstehe bitte nicht falsch, weil die Spieler haben uns außer diese Loch gebracht. Okay, wir waren nur ein Teil zu mithelfen, aber was wir investieren in nur Analyse von jeder Kleinigkeit, jedem Detail, bis das eine zipft den andere an und ein anderer zipft den andere an, weil wir so in die Analyse reingehen, weil einfach wir alle wollen, dass da Erfolg kommt. Das sind Stunden, wo man nicht immer nur freundschaftmäßig, hey, wie geht's, und Spaß die ganze Zeit, sondern wir challengen einander, und weil wir wollen zu einer Lösung kommen, egal was für Situation. Und ich glaube, dass nach dem 4 Niederlage waren mehrere Entscheidungen, die gemacht wurden, die alle eine kleine Rolle gespielt haben und ein bisschen geholfen haben. Aber grundsätzlich haben die Spieler dann, die sind am Plan geblieben. Die sind nicht abseits vom Plan gegangen, sondern die sind aus Mannschaft zusammengehalten und haben uns alle vertraut, dass wir einen Weg finden raus. Und
ja, wir haben ein paar Spieler geholt, wir haben nicht mega Ressourcen, wir haben geschaut, was könnte man, wo kann man uns verstärken, weil wir haben jetzt ein paar Verletzungen, mehrere Verletzungen gehabt. Und ja, ich werde jetzt die anlügen, wenn ich sage, hey, die paar Spieler haben uns auch geholfen jetzt über die Zeit. Aber grundsätzlich war das wirklich Stunden, wo wir gesessen sind, geredet über, wie ich gesagt habe, jede kleine Detail in jedem Training, in jeder Übung, in jedem Spiel, was fehlt, was kommt man besser. Und dann quatschen wir das aus, bis irgendwie wir kommen zu einer Lösung oder mehrere Lösungen, die uns in die richtige Richtung bringt.
Und ich kann mir ehrlicherweise kein besseres Schlusswort wünschen, weil es die Komplexität dieser Thematiken, über die wir gesprochen haben, verdeutlicht. Lessons in Coaching, sich immer wieder hinterfragen, immer wieder diskutieren, auch immer wieder die unangenehmen Themen vielleicht ansprechen, versuchen, hochkomplexe Thematiken. Ich kann mir keine drei besseren Menschen vorstellen, die ähnlich klug wären wie ihr, die mir das erklären hätten können. Deswegen bin ich unfassbar dankbar, dass ihr euch so lange, so ausführlich Zeit genommen habt, um diese Thematiken darzulegen. Und ein paar von euch werden vielleicht noch Überstunden machen müssen, denn es gibt ein kleines News-Item, das wir jetzt noch breaken müssen, um dann auch im Denglisch zu bleiben. 25. Januar 2025 müssen sich alle Fans der Steinbach Black Wings Linz und vielleicht auch des Winter Day Hockey O'Clock Podcasts in jedem Fall die Konfett anstreichen. Folge 200, wir steuern direkt darauf zu. Folge 100 von Winter Day Hockey O'Clock wurde schon in Linz aufgezeichnet mit großem Zuseherinnen- und Zuseherzuspruch. Natürlich geht's dann auch für Folge 200 nach Linz. Wir werden am 25.01.25 eine Folge live mit vielen Gästen hier in Linz aufzeichnen. Bitte jetzt schon mal vormerken, ihr seid alle mit dabei.
Hey, couple clicks for MP.
Ich wollte nur kurz dazu sagen,
ich bin dabei.
Ich meine das jetzt ganz ehrlich, ich wünsche mich jedes Jahr 25 Spiele in meiner Mannschaft, die eine Leidenschaft, wie du hast für Eishockey, für deinen Podcast, weil man merkt, das ist keine Show, was du jetzt machst. Das ist keine Fake-Persönlichkeit, dass du jetzt gibst, wenn du hier sitzt mit uns und redest, sondern du bist wirklich mit deinem Herzen leidenschaftlich dabei für Eishockey in Österreich und für deinen Podcast. Und wir freuen uns alle, wenn wir sowas machen können mit dir, Martin. Es ist wichtig, dass Eishockey solche Typen wie du, dass wir das dabei haben.
Couple clicks for Martin.
MP.
Sehr, sehr nett
MP.
Von dir.
Kudos.
Und auch much appreciated. Meine große offene Flanke ist, ich kann mit sowas ganz schlecht umgehen. Deswegen gibt es einen einigermaßen radikalen Themenwechsel. 25.01.25 Winter Day Hockey O'Clock on Tour, Folge 200 in Linz. Details dann in den nächsten Wochen auf euren Social Media Kanälen.
Aber der Head Coach möchte sicher noch was dazu sagen.
Nein, darf er nicht. Ich sage einfach nur, Jürgen, Phil, Marc, ihr seid großartig, ihr wisst das. Ich durfte und werde dann auch noch so viel von euch lernen dürfen. Nimm extrem viel mit aus dieser Konversation. Denk mal, dass das auch bei den Fans oder hofft, dass es das bei den Fans da draußen der Fall sein wird. Wir müssen das regelmäßig machen. Ja. Lessons in Coaching. Ich glaub, da sind noch viele Punkte offen geblieben. Ja. Kriegen wir hin. Danke fürs Zeitnehmen.
Danke, Martin.
Danke, Martin.
Win today Hockey O'Clock.
Kurz durchatmen bei diesem Wahnsinn. Und das ging rasend schnell. Der Traum vom Finale ist erfüllt. Wir sind mittendrin statt nur dabei.
Fans, stimmungsvoll und hoffnungsfroh.
Leistung an der